Es ist Montag, 18.21 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Der erste Heimsieg ist eingefahren und wir reden drüber. Let's go.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich, wie immer, nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki, den ich in Greifswald erreiche. Ich grüße dich.
Ja, hi. Bestes Duo seit... Soll ich jetzt Konga Jovicic schon
Nein,
sagen?
Nein, Voronin Pantelic natürlich.
Eigentlich schon, ne? Ja. Naja. So, ach so, siehst du, und da ist das, oh Gott, hier wird mit Skype-Emojis gearbeitet. Hilfe. Wo sind wir? 2010. Ist das ein Pantelic-Trikot im Hintergrund oder ein Voronin-Trikot?
Das ist ein Torunariga-Trikot.
Ja, das weiß ich doch.
Psst, du bist doch noch gar nicht dran, Niklas.
Du bist doch gar nicht dran. Du bist doch noch gar nicht Teil der Sendung.
Er fragte mich und Marc, du hast vergessen, es ändert sich für unsere Podcast-ZuhörerInnen nichts. Deswegen hier nicht auf irgendwelche Bilddetails eingehen.
Genau. Die Ohren wissen noch nicht, dass du da bist. So, aber ja, sprich zu Ende.
Es ist weder noch, es ist einfach hinten
aber
frei.
Aber es ist tatsächlich aus dieser Saison, genau, aus diesen tollen Goiko-Katscher-Zeiten.
Das Bahn-Logo hat ein bisschen gelitten, muss man sagen. Das ist schon so leicht verwaschen. Ich hatte das auch oft an.
Ja, ist doch gut. Schön. Wir sind nicht zu zweit. Hey.
Genau, den ihr gerade schon gehört habt, ist Niklas, unser Hertha Base Psychologe. Liebe Grüße nach Bamberg.
Erlangen inzwischen, aber
ach, du bist
liebe Grüße
umgezogen.
Zurück. Bin umgezogen.
Ah, cool. Okay.
Nein. Wirke immer noch in Bamberg.
Meine alte Wahlheimat sozusagen. Willst du zu Siemens gehen oder was?
Ich will erstmal promovieren und dann gehe ich vielleicht zu Siemens.
die ganzen Burnout-Fälle da behandeln. Obwohl, die haben nur eine 35-Stunden-Woche, habe ich gehört.
Das ist ein Traum, es ist die besten Arbeitsbedingungen der Welt.
Gefühlt. Die verdienen sich einen Arsch voll Geld und müssen nichts tun da. Ja,
die müssen Niklas betreuen. Also.
Nee, schön, dass du dabei bist, freut uns. Genau, lasst uns mal ein bisschen auf die Hausmitteilung eingehen, würde ich sagen. Mhm. Denn die erste Sache, die ich gerne nochmal ansprechen würde, es gibt ja auch bei Spotify so eine Bewertungsfunktion und da stehen wir kurz vor 800 Bewertungen. Also wenn ihr da mal die 800 voll macht, wäre es geil, einfach in die Spotify-App gehen und da uns bewerten. Wäre eine sehr, sehr gute Sache. Auch da ist es wie bei allen Social-Media-Kram, man wird dann höher gerankt und ihr wisst Bescheid, ne? Gab es eine Mail und zwar von Benny, der hat uns geschrieben und auch unsere Brettspielfolge von damals sehr gelobt tatsächlich, Niklas. So. Wir hatten es kurz im Vorgespräch, er hat sich gefreut, er fand es sehr sympathisch mit den Brettspielen. Vielen Dank dafür. Er hat uns auch Feedback zu YouTube dagelassen. Das war ja wirklich auch sehr überwältigend für die erste Folge, die da rauskam. Über 1300 Aufrufe und echt einen Haufen Kommentare. Viele von euch werden auch nochmal kurz reingeguckt haben. Ist ja auch total legitim und auch total nett, dass das mal einfach angeschaut wurde. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen. Wir entwickeln das jetzt auch noch weiter. Viele haben dann das 90er-Jahre-Intro Intro irgendwie ein bisschen kritisiert. Das war tatsächlich meine Idee.
Das ist ein Platzhalter. Ja, und es ist auch nur ein Platzhalter, Leute.
Ja, genau.
Wir haben gesagt, wir machen da Work by Progress und solche Sachen gehören dazu. Wir haben schon Bock, für auch die Audiotrainer dann immer so leichte grafische Elemente noch einzufügen. Aber das ist halt etwas, was wirklich Zeit braucht. Und
Zeit habe ich gerade keine.
Hast du halt wirklich gar nicht, ne?
Habe ich gar nicht.
Ja, lasst uns und Marco, der ja den Videoschnitt übernommen hat seit der nun letzten Folge, lasst uns da bitte die Zeit, wir machen Dinge besser, aber haben halt auch gesagt, wir laden das jetzt schon hoch, obwohl wir noch nicht zu 100% zufrieden damit sind, einfach weil wir das Feedback von euch auch einbetten wollen.
Genau. Und ich fand es jetzt auch für die erste Folge schon echt cool. Also ich fand es sehr, sehr gut gemacht von Marco
Ich fand zum einen die Folge schon mal gut. Ja, wir können sicherlich über das Schnitttempo noch reden, über die Dynamik. Das war ja auch genau das, was uns quasi intern auch am meisten beschäftigt hat. Wie oft schneidet man auf die einzelne Person oder solche Dinge, dass es eben nicht zu hektisch wird. Da werden wir ein gemeinsames Tempo mit der Community finden. Aber ich muss auch sagen, ich war wirklich beseelt auch von den Kommentaren auf YouTube. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das ist auch teilweise einfach eine unbändige Freude, einfach uns mal zu sehen, dazu Gesichter zu haben. Viele meinen, wir seien jetzt die bunten Hunde im Olympiastadion, weiß ich nicht.
Habe ich nicht so wahrgenommen, aber ich trage auch Maske. Das ist so, glaube ich, das schützt mich in dem Fall. Aber was ich krass fand, viele haben gesagt, ja, ich habe mir Lukas ganz anders vorgestellt. Da würde mich immer interessiert, wie denn? Hässlicher, hübscher, dicker, dünner, größer, kleiner, was ist da genau der Unterschied jetzt?
Also vermutlich hässlicher, weil guck dir die an, also damit kannst du nicht rechnen. Oh. Damit kannst du nicht rechnen.
Danke. Nee, jetzt wollte ich gerade was trinken, jetzt komme ich nicht dazu. Denn keine Zeit ist ein gutes Stichwort. Update Wohnungssuche. Ich habe eine Wohnung. Woo! Es ist genau die geworden, die ich letzten Montag angeguckt habe. Es ist absolut crazy. Alles wieder über Kontakte. Und also ich kann nur jedem raten, der eine Wohnung sucht, sprecht's bei allen an, spreadet das so weit ihr könnt. Und dann irgendwie wird das am Ende funktionieren. Der freie Markt ist so wild, da sind die Chancen so schlecht, das muss irgendwie über Kontakte gehen. Anders funktioniert es nicht.
So ähnlich hat Freddy Bobic im Sommer auch geredet.
Das Problem.
Hat bei seiner Schwiegermutter gesagt, ey, kennst du den Spieler?
Wenn du irgendwen kennst, Serbien, Montenegro, Bulgarien, ist egal. Der Markt ist so wild.
Ja, ist wirklich so. Kann man gut vergleichen, glaube ich gerade. Das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt eine Riesenbude zu renovieren und das kostet mich natürlich auch echt richtig viel Zeit. Also seht's mir bitte nach, wenn ich in den kommenden Wochen vielleicht noch schlechter vorbereitet bin als sonst, weil das wird jetzt echt eine taffe Zeit. Ich habe wirklich High Season bei der Arbeit, jetzt die Wohnung renovieren und dann jetzt auch noch härter. Aber gelegen kommt ja diese unsägliche Katar-WM. Da ist es tatsächlich immer ganz günstig für mich. Ansonsten kennt ihr meine Meinung ja dazu. Gut, ich glaube, damit erstmal soweit. Wir haben noch eine Mail bekommen, darauf gehen wir aber später ein, die auch noch ein ganz gutes Thema aufmacht. Deswegen würde ich sagen, können wir einfach in die Hertha News reinstarten.
Hertha News.
Herzlich willkommen zu den Hertha News. Die erste News bzw. die erste Nachlese, Presseschau, die wir hier machen können. Niklas, ist ein Thema für dich. Und zwar, Marc-Oliver Kempf hat ein Tagesspiegel-Interview gegeben, bei dem er ganz interessante Einblicke auch in sein, ja, ich sage schon mal, Privatleben jetzt auch so ein bisschen gegeben hat. Denn er hat ganz stark dafür geworben oder ja erzählt, dass er mit sportpsychologischer Hilfe oder psychologischer Hilfe seine Leistung deutlich verbessern konnte, weil es ihm nicht so gut ging. Hast du das Interview lesen können?
Ich habe es nicht lesen können, aber ich habe natürlich ich habe auch die Zusammenfassung gelesen, die Marc, glaube ich, auf Twitter geteilt hat. Ist natürlich ja hochinteressant. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr bedenklich. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei Wochen haben wir drüber gesprochen, über die sportpsychologische Infrastruktur und dass sich dann halt ein gestandener Bundesliga-Profi so jemanden extern suchen muss. Also kann sein, dass Hertha ihm die Kontakte weitergegeben hat, aber dass da halt nicht jemand vor Ort ist, das ist eigentlich, ja, fahrlässig in einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise man sieht ja auch einfach, wie Kempf sich gesteigert hat. Also der hat ja am Anfang, als er gekommen ist, hat er ja unglaublich gewackelt. Da waren wir ja alle so, oh Gott, also das soll jetzt die Lösung sein. Aber ich finde, jetzt tatsächlich macht er eigentlich, also der hat sich, er hat sich einen Schnitzer geleistet diese Saison, oder? Es gab irgendwie ein Tor, wo er irgendwie nicht nahe am Mann
war. Im Pokal, glaube ich, im allerersten Spiel, wo Leute dann schon dachten, ach, jetzt geht's genauso weiter. Das hat sich dann ja aber wirklich rasant dann tatsächlich wieder gebessert, beziehungsweise kam ja seitdem nicht mehr vor. Er sprach ja von einem toughen ersten halben Jahr bei Hertha, wo einfach viel passiert ist, ne? Also der Wechsel erstmal, also man muss noch sagen, ihm ging es, glaube ich, auch schon in Stuttgart wahrscheinlich nicht so gut.
Naja, wenn der keine Rolle spielt, ne?
Dann. Naja, wurde ja rasiert dafür, dass er gesagt hat, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, was ja etwas sehr Legitimes ist. Daraufhin spielte er, obwohl er nicht vor allzu langer Zeit dann noch Kapitän war, plötzlich keine Rolle mehr, wechselt nach Berlin, kommt genau in die sportliche Situation, in den letzten Jahren ja alle Neuzugänge kamen und wahrscheinlich erstmal gucken mussten, wo oben und unten ist. Er meint, die Wohnungssuche, die neue Umgebung, wenn dann also sportlich nicht läuft, also tatsächlich ja auch dein Job in dem Moment irgendwie scheiße ist, dann wird's halt schwer, zumal er noch im Februar eine Corona-Infektion hatte, da, ne, das trifft jeden auch anders. Da meinte er, das ging alles halt in eine negative Richtung und da hat er sich halt Hilfe gesucht, weil er sie gebraucht hat. Und
hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also
ja, wenig überraschend eigentlich. Ja, ne? Also das ist einfach immer noch oftmals stigmatisiert, glaube ich schon. Besonders im so Männerdomin, also der Fußball hat ja oft noch wirklich so toxische männliche Züge mit, ein Mann muss hart sein und der, ey, kleines Beispiel, ich greife mal vor, ich hatte das gepostet mit Kai Bernstein, der nach dem Spiel geweint hatte und da kamen wirklich 3, 4, 5 Kommentare von so, ja, und das will ein Mann sein, so.
Echt, ja? Weißt du,
so, oh, krass. Ja, und ja, von wegen, ach, da, und der soll immer Ultra gewesen sein und bla. Es kommt vor und ich will nicht wissen, wie es dann teilweise im Geschäft selber ist, was du da zu hören bekommst. Und Kempf hatte ja auch auf Social Media, der kriegt ja Dinge mit und wir wissen alle, wie da über Kempf geredet wurde eine Zeit lang. Dass Spieler kriegen sowas mit, braucht man sich keine Illusionen machen. Da sollten sich einige hinterfragen, glaube ich, dahingehend. Weil ich weiß noch, dass Arne Friedrich, der hatte mit irgendeinem US-amerikanischen Medium oder so auf Englisch, als er noch Sportdirektor war bei Hertha, ein Interview geführt und sprach eben sehr viel über diese mentale Komponente im Fußball und sah das als eine seiner Hauptmissionen an, bei Hertha halt eine Umgebung zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, ein Biotop, wo Fußballer sich auch menschlich aufgefangen fühlen, weil er halt sagte, glückliche Fußballer sind natürlich bessere Fußballer.
Klar, so. Du musst ja auch sehen, also irgendwann können sie nicht mehr schneller rennen. Irgendwann kannst du nicht mehr, also athletischer, die werden immer athletischer, aber irgendwann ist auch mal irgendwann so eine, wie nennt man das, da flacht die Kurve ab. Niklas, du könntest, wie heißt sowas? Eine Sättigung, oder?
Sättigungsgefühl.
Genau. Erreicht und dann kommen da andere Komponenten ins Spiel, ja, wie zum Beispiel der mentale Faktor. Und darüber kannst du halt ganz, ganz viel dann dich noch steigern und da kannst du, glaube ich, noch sehr, sehr viel optimieren, auch wenn das irgendwie komisch klingt, sich mental zu optimieren. Aber ich zum Beispiel würde das total, also ich habe auch immer eigentlich irgendwie gedacht, dass es so ist, dass es in den Mannschaften oder Teams da einen gibt, der oder eine, die da die Aufgabe hat, die Leute psychologisch zu betreuen, plus dass die Leute auch selber immer noch jemanden haben, mit dem sie sich austauschen. Das hätte ich eigentlich gedacht, aber dass das eigentlich nicht gängige Praxis ist, verwundert mich doch echt sehr. Also, weil ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen auch persönlich damit gemacht, ja. Also ich hatte auch eine krasse Trennung mal und dann habe ich mir auch psychologische Hilfe gesucht und das war für mich so krass, wie das einfach mich wieder auf die Beine gebracht hat und auch in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, dass ich mir denke, ey, das, also gerade auch für Sportler und Sportlerinnen ist das doch bestimmt auch mega gut, gerade weil sie auch so konfrontiert sind mit Feedback und mit so direktem Feedback und anonymem Feedback, was sich ja auch echt runterziehen kann. Also deswegen, ja, ich finde es super gut, dass er darüber auch so offen spricht. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass er dann auch noch in einem Satz gesagt hat, ja, ich will das gar nicht als psychologische Hilfe betitelt sehen, sondern eher als Begleitung. Also hat das so schon wieder so ein bisschen...
Ja,
sag's doch einfach, macht doch keinen Unterschied. Also
vielleicht ist das aber auch wieder diese Art von Selbstschutz, weil du nicht der Fußballer mit Depression oder der Fußballer mit einer depressiven Episode sein möchtest vielleicht, ne? Ja. Weil also vielleicht, ich find's erstmal gut, dass er darüber geredet hat. Ich kann verstehen, dass wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dir nicht so einen Stempel aufdrucken möchtest. Es wäre schön für die Gesellschaft, wenn solch Personen mit solch einem Sprachrohr das auf sich nehmen und dadurch eben immer weiter dazu beitragen, dass es weniger stigmatisiert wird. Aber ich finde es für den Einzelnen verständlich, wenn man sagt, ich wurde da begleitet. Das ist vielleicht nicht perfekt, aber allein, dass er darüber gesprochen hat, finde ich gut. Niklas Stark hatte das, als er noch bei Hertha unter Vertrag war, auch mal in einem Sky-Interview angesprochen, als es diese Jürgen-Tinsmann-Phase gab und so weiter. Und er auch drunter und drüber war, mal Tribüne, mal Startelf und so weiter, hat er sich auch Hilfe gesucht. Und das trägt alles dazu bei, dass es besser wird, denke ich.
Ja, ich verstehe. Also auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, dass wenn es da irgendwie nicht stigmatisiert werden soll, klar. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, guck mal, du bist Profifußballer. So alles, was am Ende zählt, ist deine Leistung. Und wenn du auf dem Platz bist und auf Deutsch gesagt alles wegfickst, dann ist mir das doch egal, wie du zu dieser Leistung kommst.
Ist ein psychologischer Begriff, ne?
Ist ein psychologischer Begriff.
Steht so in den
Lehrbüchern. Aber es ist doch, weißt du, wenn ich einfach ein krasser Typ bin, so, dann kann ich mich weiß ich nicht, wenn ich dann in der Eistonne bade, wenn ich meditiere, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, das kann uns doch allen egal sein, wenn das nicht irgendwie unlautbare Mittel, sprich Doping, ist. So, wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wie die ganzen Profifußballer trainieren. Und auch wenn ich mir Trainingssequenzen von Hertha angucke, weiß ich auch oftmals nicht, was da genau los ist, wenn die irgendwelche komischen Spiele auspacken. So, also es kann einem wirklich doch vollkommen egal sein.
Ja, es ist ein Tabuthema, ne? Und sehr stigmatisiert, wie Marc schon sagt. Aber ich glaube, der Punkt ist gemacht. Wir finden es gut und können eigentlich nur jeden, auch, also egal wen, ermuntern, wenn es einem nicht gut geht, mal auf auch darauf zu hören und da mal irgendwie vielleicht auch Hilfe zu suchen. Denn meistens ist es ein sehr, sehr guter Schritt. Das ist nicht besonders einfach, das ist auch klar. Also es gibt ja nicht viele Leute, die es so machen. Ich meine, Fußballer haben es da wahrscheinlich sehr einfach, weil die sagen einfach ihrem Management, yo, such mir mal jemanden, und dann kriegen die 5 Leute vorgelegt und die haben halt die Kohle dafür. Das ist natürlich bei so Privatpersonen jetzt nicht so einfach, aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Sache. Gut, dann haben wir noch was anderes, was mit Gesundheit zu tun hat, allerdings mit körperlicher. Und zwar bietet jetzt, genau habe ich es nicht durchgelesen, Marc, aber vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern, bietet jetzt Hertha auch Hodenkrebsvorsorge für seine Spieler an.
Genau, also es soll, also Hertha ist der erste Bundesligist, der das zukünftig als Standard bei den Medizinchecks bei Transfers quasi anbietet. Okay. Ist immer noch eine freiwillige Geschichte, da kannst du niemanden zu zwingen, aber sie bieten es jetzt halt an. Natürlich haben die Geschichten von Marco Richter und Jean-Paul Boetius, auch wenn sie letztendlich ja gut ausgegangen sind, natürlich da extrem eingewirkt, und Hertha auf dieses Thema wie keinen anderen Bundesligisten, auch wenn es ja leider bei Union und Dortmund auch Fälle jetzt gab, darauf aufmerksam gemacht. Es ist so, dass, genau, wird das aktiv anbieten ab der nächsten Transferperiode. Und mittlerweile war auch das gesamte Trainerteam ja schon beim Urologen und auch viele Spieler, nicht alle, aber viele Spieler. Und ich denke, das ist ein total guter Schritt. Ich weiß, dass das in den Niederlanden beispielsweise auch gang und gäbe ist. Das gehört sogar dazu für auch den schon bestehenden Kader. So wurde das ja auch bei Timo Baumgartl damals entdeckt, weil er ja eigentlich bei PSV Eindhoven unter Vertrag steht. Und dementsprechend, ja, guter Schritt, richtiger Schritt. Und klar, bleibt eine freiwillige Geschichte, muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Aber allein, dass du quasi aktiv darauf hingewiesen wirst, so von wegen, ey, wir machen jetzt eh alles so ungefähr, willst du nicht auch noch das? Ich glaube, da werden schon viele Spieler sagen, besonders eben dadurch, dass es jetzt schon mehrere Kollegen auch getroffen hat, jo, machen wir.
Ja. Ja, also Daumen hoch dafür auch von uns. Sehr, sehr gut. Mehr haben wir gar nicht auf der News-Seite. Ich glaube dann, ey, lasst uns...
Komisch ruhig.
Es ist wirklich komisch ruhig. Können wir empfehlen, also weil das brauchen wir, warum und wieso und weshalb das jetzt ruhig ist, brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht mehr aufmachen. Das haben wir zur Genüge auch schon mal besprochen. Da nur mal die Empfehlung, hier Rasenfunk hören. Da ist nämlich diese Woche der Schwerpunkt bei Hertha BSC und da wird ausführlich darüber gesprochen, was gerade so abgeht.
Ich will seinen Nachnamen richtig sagen, deswegen gucke ich jetzt nochmal schnell nach.
Guck mal nach, ich sag noch mal kurz, was so Thema ist. Also es ist natürlich alles wie sportliche Situation. Bernstein wird ganz lange besprochen, was der so verändert hat. Aber auch Windhorst ist noch mal groß Thema. Also da wird noch mal, ich glaube, über eine Stunde über Hertha BSC gesprochen.
So. Mit Benjamin Zurmühl.
Zurmühl.
Quasi wie zur Mühle. Ist Sportredakteur bei T-Online. Und
der macht das auch echt gut. Also er macht das wirklich gut.
Sehr, sehr unaufgeregt, gut informiert. Wir haben ihn ja auf unserer, also gute Fußballmanager haben für ihren Kader immer eine Schattenliste. Eine Schattenliste wird das immer genannt. Mit Spielern, die vielleicht in Rollen rutschen könnten. Und so haben wir natürlich auch eine Schattenliste für den Podcast. Und da ist er auf jeden Fall drauf.
Wenn
du
dazu
zuhörst, du kriegst eine Nachricht. Du wirst verpflichtet. Genau. Komm ran. Du bist soweit.
Sehr gut. Zupf schon mal die Augen.
Der nächste Benny, das kann man eigentlich nicht machen.
Stimmt, oh mein Gott, ja. Naja, dann müssen wir uns noch einen Spitznamen ausdenken oder so. Mal sehen. Also vielleicht kriegt er ihn auch bald hier zu hören. Wir würden uns freuen. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die Spielanalyse.
Spielanalyse.
Herzlich willkommen zur Spielanalyse. 60.000 ZuschauerInnen wollten das Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04. sehen am Sonntagabend um 17.30 Uhr und Hertha BSC war Favorit, Niklas. Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist so, vor allen Dingen bei dieser Tabellenkonstellation. Aber wir haben ja auch im letzten Podcast gesagt, die müssen jetzt gewinnen.
Ja, und sie haben gewonnen. Also, was kann man sich mehr wünschen? Habt ihr daran gezweifelt?
Tatsächlich.
Ich habe ja mit sogar einem deutlicheren Sieg gerechnet. Ich habe da sehr viel Vertrauen auch durch die zweite Halbzeit gegen Leipzig gewonnen und dachte, jetzt sind sie entfesselt, auch wenn es eine Niederlage war. Drei Tore Konga, so ungefähr. Nein, aber ich dachte tatsächlich, also im Hinterkopf musste man natürlich behalten, Hertha war zum ersten Mal in der Favoritenrolle. Es war zwar das zweite Muss-Spiel, aber gegen Augsburg war es ein bisschen weniger klar, fand ich, in der Ausgangssituation. Ja. Und trotzdem habe ich gedacht, vielleicht auch mit diesem, also ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass Konga und Jovetic beide starten und dass man da, ne, die Marschroute klar sein wird und dass man vielleicht früh das 1-0 machen kann, um dann halt dann aufgebrochene Schalke irgendwie zu sehen. Aber ich greife mal vorweg. Ich finde, dass Matthias Kreuzer, der ja die Interimslösung, der hat einen guten Job gemacht für das Spiel. Das muss man mal wirklich sagen.
Fand ich auch. Also du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Aufstellung, Jovetic und Konga haben gestartet. Tusa und Serdar waren auf der 6. Ansonsten war eigentlich alles unverändert.
Ejuke stand wieder in der Startelf, gegen Leipzig tatsächlich nicht gestartet ist. Sondern stimmt. Da war ja Marco Richter Teil der Startelf. Und was dazu kommt, Jean-Paul Boetius wieder im Kader gewesen. Das wollte ich auch noch sagen. aber Boetius natürlich erstmal die schöne Nachricht. In der ersten Woche, wo er ja auch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, direkt auch im Kader und letztendlich ja später auch noch auf dem Feld. Da ist natürlich das Gute, dass er hat ja viel vom Programm dann mitgemacht davor. Anders als Marco Richter, der diese gesamte Sommervorbereitung verpasst hatte. Das heißt, der Substanzverlust war geringer bei Djanga und ja, tatsächlich war auch Maoli da im Kader. Spannend da ist, ein Platz wurde natürlich für den mit Infekt ausfallenden Kevin-Prince Boateng frei. Aber ein gewisser Wladimir Darida stand nicht im Kader und das ohne Angabe von Gründen. Also der wurde jetzt nicht genannt als Wackelkandidat oder ähnliches.
War nicht Boateng sogar unten bei den Spielern?
Ja, der war im Stadion. Ich glaube, es war halt so, dass der war wahrscheinlich noch nicht so fit. Dass er jetzt im Kader, also
schön mit dem Schnuppen.
Du musst dir vorstellen, ein fitter Boateng ist jetzt schon, hat so seine Wehwehchen. Wenn er jetzt auch nicht bei ganz 100% ist, dann lässt ihn lieber draußen, vor allen Dingen, wenn Boetius sich ja anbietet. Aber tatsächlich spannend, das finde ich zumindest, dafür, dass er ja so lange, so viele Jahre eine Konstante war im Kader, Darida nicht dabei.
Ja. Gut, irgendwo anders fragen, warum das so war.
Und ich habe dazu eine Frage zu den Spielern. Und vielleicht kann mir das ja wie damals bei den Stutzen kann uns das ja vielleicht die Schwarmintelligenz beantworten. So, Christensen ein Tor, Tjaak Ernst die Nummer 2. Aber es ist auch jedes Mal Philipp Sprint dabei. Ist euch das mal aufgefallen? Der ja eigentlich für die U23 verpflichtet wurde, als erfahrenerer Keeper, Rückkehr zur Hertha, ist ja bei Hertha ausgebildet worden. Ich denke mal, da wird auch irgend so eine Geschichte sein mit, wir lassen dich auch nach deiner aktiven Karriere dich hier weiterbilden oder so. Aber der ist bei jedem Spiel, ob heim oder auswärts, ist der immer dabei, macht sich vorher aktiv mit warm. Und da würde ich gerne wissen, was das für einen Hintergrund hat. Also, weil der ist ja auch nicht gelistet für diese Spiele.
Im Kader, ist aber immer dabei.
Ja.
Mhm. Oh, gute Frage.
Vielleicht ist er der Kabinen-DJ.
Den gibt's ja nicht. Laut Boateng gibt's den nicht. Ist immer der als Erster an den Reglern ist. Aber ja, wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, Niklas. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat es irgendwas
mit Aufwärmen. Sprintduell.
Aufwärmtraining irgendwie, dass das da irgendwie eine Rolle spielt, dass da
brauchst du da drei Keeper?
Ja, weiß ich nicht. Also so genau habe ich das auch noch nicht beobachtet. Keine Ahnung. Ja, also gerne mal in die Kommentare kloppen. Wenn ihr es wisst, warum ist der auch immer mit dabei? Warum sind da drei Torhüter immer mit am Start?
Er und Ruven Wertmüller liefern sich übrigens auf Instagram ein ziemlich lustiges Ding, weil, also Wertmüller ist da ja, glaube ich, auch schon für so ein paar Reha-Geschichten oder so, weiß ich nicht genau. Und jeden Morgen guckt sich dann Philipp Sprint die Schuhe an, die Ruben Wertmüller dahinter lässt, und kommentiert das auf Instagram. Und meint, ja, so muss man deine Schuhe putzen, Junge.
Marks kleine Social-Media-Ecke hier.
Sehr ja, gut. Ja, klar. Ich bin nah dran. Ich bin nah dran.
Machen wir auch noch einen Einspieler für. Dann kannst du uns immer die Woche Hertha Gossip. BSC in Social Media berichten. Oh,
holt mich ab. Agu Rochel hat einen sehr süßen Hund. Das ist noch so eine andere Zusatz, die ich habe. Oh Gott.
Ich bin so froh, dass ich da nicht mehr so suchte. Gut, aber lass uns mal ins Spiel reinstarten, weil Hertha kommt gar nicht so schlecht ins Spiel. Also ich musste auch ein paar Mal an dich denken in der ersten Halbzeit, Marc, weil ich auch gehofft hatte,
dass... Das finde ich erstmal generell schön, aber...
Nee, aber das, weil ich auch so ein bisschen dran denken musste, dass du da auch, glaube ich, genauso wie ich auch vor dem Spiel irgendwie froheren Mutes warst. Aber eigentlich kommt Hertha ganz gut ins Spiel. Zweite Minute kriegt Konga gleich die erste Chance, die jetzt nicht wahnsinnig gefährlich ist, die Schwolo gut halten kann. Aber das war schon mal ein ganz guter Auftakt. Aber danach... hatte ich so das Gefühl, Niklas, brach so ein bisschen, also ging so ein bisschen das Momentum um. Marc hat es ja gerade schon gesagt, die waren gut eingestellt, waren griffig irgendwie und haben uns da so ein bisschen den Schneid abgekauft im eigenen Stadion.
Ja, definitiv. Vor allem sind sie extrem aggressiv angelaufen, haben Hertha sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Und das ist, also Hertha hat sich ja sowieso ein bisschen in der ungewohnten Situation gefunden, mal wieder, also sich spielerisch aus der Bedrängnis lösen zu müssen. Gut, vielleicht hatte das Schwarz antizipiert und deshalb auch einen Jovetic aufgestellt, der sich jetzt sehr tief hat fallen lassen und eigentlich als verkappter Zehner gespielt hat. Aber trotzdem, also der kaum Zugriff aufs Spiel gehabt, sofort angelaufen, gar keine Möglichkeiten, in die Konter zu kommen. Das ging dann erst später in der zweiten Halbzeit.
Das war auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Die Umschaltsituation war da gar nicht da.
Ja, also ich meine, es endete ja dann in dem vermeintlichen 0-1. Und danach wurde es tatsächlich wieder ein bisschen besser. Für Hertha hatte ich den Eindruck. Besonders bis hin zum Ende der ersten Halbzeit. Und das ist ja dann natürlich auch ein bisschen was Psychologisches dann auf der Schalker Seite, weil du gehst ja in dieses 12-Punkte-Spiel gefühlt rein, wirst gut eingestellt durch den Trainer, siehst auch, dass es in den ersten 15 Minuten klappt. Dann siehst du, dass es dass du dich eigentlich belohnen kannst, dann wird dir der Treffer aberkannt, wegen etwas, was du aus dem Spiel heraus nicht sehen kannst und auch nicht verstehst, wo du eigentlich auch nur weißt, okay, es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich zu diskutieren. Und dann stellt sich halt die Einstellung ein, die dafür sorgt, dass Schalke halt auf dem letzten Tabellenplatz ist. Oder das Spiel.
Ja, aber dann lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Marc, also ja, Niklas hat es jetzt auch gerade schon angesprochen, Schalke eigentlich echt ganz gut, bis dann auch in der 15. Minute dieser Treffer fällt. Aber da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also einmal aus Hertha-Sicht, weil die einfach schlecht verteidigt haben in der Situation. Ja. Und dann müssen wir die ganze Sache noch mal angucken, warum der Treffer zurückgenommen wurde, glaube ich.
Ja, ich wollte auch noch sagen eigentlich, dass ich, also aus Schalke Sicht fand ich die ersten 20 Minuten echt ordentlich. Also im Fremden. Also, und ich glaube, du sprichst das Psychologische an. Ich glaube gar nicht, dass das für Schalke ein 12-Punkte-Spiel war. Für Schalke war das gerade ist der Trainer entlassen worden. Wir haben 5-1 auf die Schnauze bekommen im Pokal. 5 Spiele am Stück verloren. Jetzt ist ja auch ja noch gar nicht die große Trainerlösung, sondern das macht jetzt der Co-Trainer für ein Spiel.
Das war war das nicht der Videoanalyst?
Der ist, glaube ich, in den Trainerstab in der Saison reingerutscht, glaube ich. Frank Kramer durfte ja auch keine Leute mitbringen und so. Und dementsprechend fand ich, konnten sie ja sehr befreit aufspielen eigentlich. Für Hertha war es ein Muss-Spiel, ne? Du musstest mal wieder gewinnen, ist vollkommen klar. Und für Schalke wiederum war es ein, wir wollen uns jetzt erstmal teuer verkaufen und Dinge besser machen, als wir sie im letzten Spiel gemacht haben. Und du bist aus Schalke Sicht mit einer Fünferkette in diese Partie gegangen. Das hat dann einfach auch den Vorteil, dass du halt besser mannorientiert auch teilweise verteidigen kannst. Du kannst deinen Außenverteidigern ein paar mehr Räume schenken und so weiter. Und gleichzeitig hat, also Schalke hat sich ganz simpler Mittel bedient, Beispielsweise die Mannorientierung war extrem krass. Die haben extrem Mann an Mann verteidigt. Und das hat Hertha besonders im Zentrum ganz doll den Zahn gezogen. Also ich fand, Serdar wirkte regelrecht frustriert. Der hat sich nie aufdrehen können, weil Kral, Kraus, wer auch immer dann im Mittelfeld da zugange war, eigentlich immer den Leuten auf den Füßen stand. Und dementsprechend hat, ja, und dann kam noch das streckenweise hohe Anlaufen hinzu. Und ich weiß noch, beim ersten Muss-Spiel, das war ja gegen Augsburg, da hatte Hertha ja auch mehr vom Ball und auch da musste man ja sagen, so weit sind sie einfach in der Entwicklung noch nicht. Ich kann das gar nicht so kritisch sehen, weil Ballbesitzspiel ist die höchste Kunst im Fußball. Das können die wenigsten Teams. Da tut sich auch ein Borussia Dortmund schwer oder ähnliches. Das heißt, wenn du nicht der FC Bayern bist, tust du dich das schwer und Hertha hat diesen Trainer erst in einer kurzen Weile und das ist überhaupt schon besonders, dass Hertha jetzt schon eines der besten Konterteams der Liga ist. Das kann man schon mal für sich verbuchen. Aber im Ballbesitzspiel jetzt schon so weit zu sein, da eine Mannschaft mit Fünferkette auseinander zu fiedeln, schwierig. So. Dann kommt eben aber auch hinzu, dass Hertha, finde ich, dadurch, dass ihnen so spielerisch ein bisschen der Zahn gezogen wurde, wurden sie teilweise passiv. Und das hat sich dann eben, um den Bogen zu spannen, auch in der 15. Minute gezeigt. Also Aydin darf da viel zu leicht flanken. Ich finde, dass da auch die Herthas linke Seite bestehen eben aus Sijuke, Serdar und Plattenhardt in meinen Augen nicht konsequent verteidigt. Also wie viel Platz er da hat, ist kritisch, ist, und da bin ich auch wieder bei der Kritik an Marvin Plattenhardt, dass er mir einfach zu viele Flanken zulässt. Also, das tut mir leid, aber wir können gerne darüber jedes Mal wieder philosophieren, dass Maxi Mittelstädt individuelle Fehler passieren. So wie Plattenhardt Flanken verteidigt, ist es ja nicht viel besser, weil daraus entstehen ja auch Tore. Siehe damals die Alibi-Verteidigung gegen Borussia Dortmund, wo Modest dann einköpft. Das ist für mich fast auch schon individueller Fehler, weil das musst du als Außenverteidiger, du bist 30 Jahre alt, du hast so viel Bundesliga-Erfahrung, das musst du besser stellen.
Dieses Alibi-Bein kam schon öfter mal. Das war ja nicht das einzige
genau.
Mal. Also das
so, ist und schon das deswegen, und das wiegt sich für mich dann fast schon auf mit Mittelstädt, der dann halt einen Patzer drin hat. So, dann fliegt der Ball in die Mitte. Niemand ist bei Bülter. Also Kenny, die stehen zu dritt bei Drexler. Weiß ich nicht. Komische Mannorientierung. Ja, und Bülter trifft den natürlich überragend.
Satt.
Ja. So, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der kann normalerweise auch, weiß ich nicht, nach Spandau fliegen. Aber in dem Fall trifft er ihn halt perfekt. Und klar, die Entstehung des Treffers, beziehungsweise die Entstehung des die Entstehung des Grundes, warum der Treffer eben nicht gilt, ist natürlich aus rein fußballerischer Sicht hanebüchen.
Ja, also weil, vielleicht räumen wir es nochmal auf. Es gibt einen Pass auf Bülter tatsächlich, ne? Der eigentlich erstmal, wenn man sich das so im Real der Geschwindigkeit anguckt, kein Abseits ist. Da steht Bülter nicht im Abseits. Aber während dieser Pass zu ihm gelangt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, berührt
Drexler,
also laut VAR berührt Drexler den Ball mit dem Fuß. In der Sportschau, in den Sportschau-Highlights haben sie gesagt, ja, der Fuß wackelt so leicht, aber es war auf dem Bild auch überhaupt nicht zu sehen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Und Niklas, wir hatten es kurz im Vorgespräch, es ist wirklich, also, und Marc hat es schon gesagt, es ist doch hanebüchen. Also, wieso, da entsteht doch kein Vorteil. Es ist einfach Quatsch.
Ich sehe es gerade nochmal, das ist so geil. Ich könnte mit den Bildern immer noch nicht sagen, ob er ihn berührt hat.
Aber das Entscheidende ist ja, dass der erste Pass aus der eigenen Hälfte kommt und deshalb nicht Abseits sein kann, weil
das aus der eigenen Hälfte. Wäre aber so nicht Abseits gewesen, ja.
Genau, und dann kommt dieses Tuschieren des Balls auf der Mittellinie, was ja auch interessant ist, weil ich weiß gar nicht, wie das ist. Es gibt ja Regeln dafür, was passiert, wenn ein Spieler auf einer, also ich glaube, die Strafraumlinie gehört ja zum Strafraum, ne? Also wenn ich auf der Strafraumlinie gefoult werde oder faule, kriege ich einen Elfmeter. Und das ist jetzt natürlich interessant, gehört die Mittellinie zu meiner Hälfte oder zur Hälfte des Gegners. Es ist absolut absurd, ne? Aber das bringt uns, wie gesagt, weil was gerade gesagt wurde, aus fußballerischer Sicht ist das absolut hanebüchend, weil das siehst man aus dem Spiel heraus nicht.
Ja,
das kannst du als Mensch
Nicht mal das ist der Punkt, finde ich, sondern der Punkt ist, also die Frage, die ich mir immer stelle, und klar, wir können dann jetzt mit dem VR sagen, ja, du musst halt die klare Grenze ziehen und wenn du die Bilder hast, dann musst du auch das kleinste Abseits auch ahnden, ja, sehe ich so, aber die Frage ist ja, wiefern hat der da einen Vorteil jetzt?
Ja,
also wie,
gar kein,
es hat gar nichts verändert, genauso wie irgendwelche Hacken mit von Leuten, die mit dem Rücken zum Tor stehen, dann die Hacke im Abseits ist, wo ich mir so denke, ja, aber das ändert gar nichts an der Situation. Also
ja, es verändert ja die Richtung des Balls sich, es verändert die Intensität des Passes nicht und es hat auch niemanden irritiert, dementsprechend, ja. Ne, diese drei Kriterien sind nicht erfüllt. Am Ende des Tages wird man trotzdem, wenn wir jetzt mit einem Schiedsrichter hier säßen, würde er immer sagen, ja, aber wir haben die Regel,
können
da jetzt nicht ins Philosophische abdriften und sagen, oh, aber was wären denn wenn und so weiter. Wenn die Regel besteht, dann besteht sie.
Das sehe ich auch.
Aber wir können hier aus der quasi Sicht des, ja, Bevorteilten trotzdem anerkennen, dass das Quark ist. Tatsächlich kommt es ja wenige Minuten später direkt zum nächsten Einsatz des Videoschiedsrichters. Diesmal etwas eindeutiger, würde ich sagen.
Aber ja, wurde es geprüft? Ah, es wurde, glaube ich, nochmal geprüft, ne? Aber es wäre
natürlich sehr eindeutig. Es muss ja geprüft werden auch. Genau, also wo war das? Es war in der
Das müsste kurz danach.
In der 21. Minute.
Genau.
In der 21. Trifft Bülter erneut. Es war so ein Abstauber, nachdem, muss man aber auch sagen, das hatte auch Sascha Filter auf Twitter festgestellt, der ist Torhüter-Experte, hat auch einen Torhüter-Podcast. Nur weil die Szene abgepfiffen wurde, kann man trotzdem loben, was für eine absurde Parade das von Christensen erstmal gegen Terodde war.
Weil er ja diesen Vorteil hatte, dass er im Abseits stand. Also er war ja noch viel näher zum Tor in dem Moment. Also das war wirklich überragend von ihm, also von Christensen.
Ja, wobei man sagen muss, es wurde kein Abseits entschieden, sondern es war das Foulspiel von Ovejan, der vorher, ich weiß nicht, wen trifft er?
Weil ich mir aber ich glaube auch tatsächlich, er trifft, also der Schalke-Spieler trifft den Ball nicht. Er trifft Luke Bacchios Fuß und Luke Bacchios Fuß trifft dadurch den Ball. Also es ist ich habe das nämlich gesehen in der Wiederholung und ich dachte mir, das ist, oh Gott, der Treffer wird gegeben, weil der Ball von Luke Bacchios Fuß kommt.
Ach so, ja. Der kommt von seinem nicht. Fuß.
Ja, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Also ich glaube, die TV-Bilder hatten dann doch nochmal aufgeschlüsselt, dass der Ball tatsächlich doch von Ovejan kommt, aber quasi bevor überhaupt auf Abseits geprüft wurde, war das überhaupt schon mal als Foulspiel von ihm bewertet. Also es gab quasi zwei Gründe, um diesen Treffer nicht zu geben.
Und so. Der Ball war auch, glaube ich, an einer Hand vom Schalker noch vorher dran, irgendwie in der Entstehung. Und dann ist es ja meines Wissens auch irgendwie schwierig oder dann ist ja auch zumindest fragwürdig, ob das dann gegeben wurde. Also sagen wir mal so, ein Tor, was jetzt in so einer Entstehung hätten viele Mannschaften so ein Tor schießen können. Also das ist okay, dass es zurückgepfiffen wurde. Alles gut.
Aber ja, Hertha in diesen Situationen einfach insgesamt nicht gut auch im Verteidigen. Das kann man ja auch trotzdem festhalten. Auch einfach im Glück beim ersten Tor. Das hätte auch gut und gerne klappen können. Und in dieser Phase hat sich Hertha einfach, wie gesagt, den Zahn so irgendwie ein bisschen ziehen lassen. Waren vielleicht auch ein bisschen überrascht davon, wie hoch sie von Schalke angelaufen wurden, wie aggressiv die waren, dass sie sich eben nicht diese haarsträubenden Fehler erlaubt haben wie in den Spielen zuvor. Und das geht eben auf die Arbeit von Matthias Kreuzer zurück, der da innerhalb dieser ja tatsächlich halben Woche, glaube ich, weil die haben ja unter der Woche eben noch Pokal gespielt. Gut, ich glaube, Dienstag war das Pokalspiel, Sonntag das Spiel. Da hat er denen viel mitgegeben. Aber Hertha wurde daraufhin besser, nicht gut, aber besser. Es gab in der 26. Minute beispielsweise ja dann die große Chance für Stefan Jovetic, nachdem Dodi Luke Bakio einmal das Tempo angezogen hatte, ja einfach an Matriciani vorbeirennt. Das war ja also ein absolutes Mismatch in der Situation. Und der Pass kommt auch gut und Jovetic schießt sich halt selber ans Bein.
Also das war schon wirklich bitter, Alter. Also das hätte schon gut und gerne auch mal ein Treffer sein können. Ich finde, wenn jemand vom Jovetic-Format in so eine Situation kommt, darfst du dich nicht selber anschießen.
Das ist das erste Mal in dieser Saison.
Genau, oder? Einmal das und ich finde auch, also vielleicht greife ich jetzt auch vor und vielleicht seht ihr es anders, weil ich habe wirklich so insgesamt ja nur die Stadionsicht gehabt, aber ich fand, der war auch super unsichtbar, gerade in der ersten Halbzeit. Klar, der war total in der Luft gehangen, bis auf die eine Szene und wenn er diesen Pass am Ende nicht spielt, dann finde ich, ist das keine gute Leistung von Jovetic gewesen, so insgesamt. Also klar, die ganze Mannschaft war irgendwie nicht so wahnsinnig gut drauf, aber ich finde, er rettet seine Leistung pro Spiel immer mit so einem Pass oder einem Tor.
Ja, gut.
Aber sonst, aber
das ist halt,
das ist am Ende das Entscheidende. Aber irgendwie sonst ist er irgendwie immer ein bisschen, weiß ich nicht.
Also, ich würde immer noch sagen, dass er der Mannschaft eben aufgrund seines seiner Kreativität dann eben doch noch ein Element gibt, was ihr teilweise fehlt. In dem Spiel beispielsweise ist er ja auch indirekt am 1:0 beteiligt, weil er mal wieder clever auf den Flügel ausweicht, den Ball in die Mitte spielt und Hertha gewinnt ja dann einfach den zweiten Ball und Toussaint macht das Tor, da kommen wir auch gleich zu. Aber auch da ist er überhaupt in der Entstehung, also du bist ja auch ein Vertreter davon, Lukas, dass man Dinge auch einfach mal probiert. So, weil vielleicht dann aus diesem Probieren ein Zufallsprodukt entsteht, mit dem dann wieder irgendwas passiert, ein Distanzschuss, was auch immer. Und dafür steht Jovetic für mich schon. Er ist schon, selbst wenn die Aktion im ersten Moment vielleicht nicht super geglückt ist, hat er den Ball trotzdem in die gegnerische Hälfte getragen oder den Ball in 16er gespielt oder so. Und daraus entstehen vielleicht Dinge. Es ist jetzt noch nicht so, dass diese Leistungen überragend sind. Das kann man nicht sagen. Aber er war jetzt in 3 Spielen in Folge an Toren direkt beteiligt.
Klar, so fair muss man sein.
Und ich verstehe, also ne, ich verstehe schon, was seine Kritik auf die 90 Minuten gesehen ist und trotzdem kann man, also ich glaube, da gibt's auch 2 Wahrheiten. Hertha hat bislang trotzdem in 11 Spielen, ich sag mal, nur 14 Tore erzielt, ne? Mhm. Und da sind 3 Torbeteiligungen schon guter Wert, so. Ja, dementsprechend glaube ich, ist es schon so, dass er immer noch Steigerungspotenzial hat, was komisch ist, wenn man über einen Spieler redet, der 32 ist, beziehungsweise ja auch am 2. November 33 wird. Und trotzdem hat er ja aufgrund von Verletzungen nicht so viel Rhythmus gehabt. Und ja, da passt noch nicht alles. Und trotzdem glaube ich, dass er in den letzten Spielen mit einem Jahr 1 Tor und 2 Vorlagen schon viel Wert hatte.
Ja. Ja, dann kommen wir doch mal Sag gerne.
Ja, nein, ich wollte nämlich trotzdem zum Leidwesen aller nochmal auf den VR zurückkommen. Was Marc nämlich gesagt hat, dass es jetzt keinen Grund gibt, philosophisch zu werden. Ich bin der gegenteiligen Meinung. Es gibt absolut einen Grund, philosophisch zu werden.
Ja, und zwar, gut. Wer deine Artikel kennt, weiß ja auch, dass du so wieder.
Nein, aber weil ich finde, dieses, besonders die erste Szene hat wirklich einfach mal gezeigt, welches Element hier in den Fußball implementiert wird, nämlich dieses Element dieser, letztes Mal beim Fachbegriff der technologischen Mediation und in dem im Sinne, dass hier die Fähigkeiten der Schiedsrichter durch diese Möglichkeiten, sich die Fernsehbilder anzugucken und in ihre Entscheidung mit einzubeziehen, von vornherein einfach in einem Maß erweitert werden, was das menschliche Auge nicht liefern kann und auch in was nicht so gedacht war in dieser Erstellung des Spiels und in der Entwicklung des Spiels. So, es war immer, ging immer um Millimeterentscheidungen, um kontroverse Entscheidungen etc. pp. Und selbst dieses technologische Mittel ist nicht unfehlbar, weil ich habe von vor 1-2 Jahren habe ich einen fantastischen Artikel darüber entdeckt, der ist ganz, ganz kurz, oder die Sachen die Keypoints sind ganz, ganz kurz. Und zwar, wenn ihr euch die Bilder anguckt von jeder VAR-Entscheidung, ne, dann sieht man ja, das läuft in Zeitlupe, aber trotzdem das Bild oder die Bewegung, weil es eine Bewegung ist, das schmiert ja so ein bisschen. Mhm. Ne? Also der Ball ist ja dann nicht hier so. Und das liegt eben daran, dass es nicht so gut dargestellt werden kann. Und jetzt ist die Frage, wenn man so einen geschmierten Ball hat, wo ist der Ball wirklich? Zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ja.
So. Und das heißt, du kannst es modellieren. Und dabei kommt raus, allein schon dieser Effekt sorgt dafür, dass es teilweise eine Spanne von 10 Zentimetern geben kann. 10 Zentimetern. So, und da sprechen wir wirklich von einem enormen Vorteil. Dann. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Bildschirme, die wahrscheinlich verwendet werden, ich weiß es nicht ganz genau, die zeichnen mit 50 Hertz auf. Das bedeutet, jeder Frame captured 20 Millisekunden. Und das bedeutet, dass ein Kontakt, ein Abspiel, was weiß ich, eine entscheidende Situation innerhalb dieser 20 Millisekunden passieren kann. Und wenn du jetzt, kann man ja wunderbar berechnen, was passiert denn, wenn der Ball zum Beispiel 20 Kilometer pro Stunde schnell ist. Naja, dann kommen wir auch bei einer durchschnittlichen, ja, Divergenz zwischen tatsächlichem Kontakt und dargestelltem Kontakt, kommen wir auf 5,6 Zentimeter Unterschied, was nicht dargestellt wird. So, also wir haben hier Fernsehbilder, die behandelt würden, als wären sie, als würden sie eins zu eins das, was auf dem Platz geschehen ist, abbilden, in Präzisionsentscheidung, aber von vornherein ist in dieses Fernsehbild inhärent, dass es auf gar keinen Fall die Realität abbilden kann. Und das zeigt eigentlich nochmal diesen ganzen Wahnsinn bei diesen Abseitsentscheidungen. Ich bin dafür, wenn du sagst, okay, war das jetzt ein Foul, keine Ahnung, okay, kann man drüber streiten, dass man sagt, okay, ich habe einfach die Augen überall, auch im Rücken vom Schiedsrichter, weil das ist auch nicht fair. Wir erinnern uns an das unsägliche 2:2 von Bayern gegen von Hertha, wo Grujic aus irgendwelchen Gründen Lewandowski im Strafraum umrempelt oder rumzieht, kannst du sagen, okay, das passt, ja. Aber bei diesen Präzisionsentscheidungen ist es einfach eine absolute Banane.
Ja. Also, sorry. Also finde ich gut, dass du es nochmal so dargestellt hast, weil, also ja, das ist auf jeden Fall die Komponente. Ich fand es auch ganz witzig, weil ich war mit meinem Schwager im Stadion, schöne Grüße. Der hat auch zu mir gesagt, ey, ich würde als Linienrichter einfach nicht mehr die Fahne nehmen. Ist obsolet, brauchst du nicht mehr. Ist einfach nur noch, wenn, okay, die sind unterstützend da, weil sie halt an der Seitenlinie vielleicht dann irgendwie Foulspiele besser sehen, aber Abseitswinken ist doch komplett egal geworden.
Das soll ja auch in Zukunft automatisiert werden von KIs und so weiter. Ich glaube, dass Arsene Wenger, der ist ja mittlerweile Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA, ich glaube, der hatte mal, ich weiß nicht, was aus der Idee geworden ist, aufgrund eben solcher Probleme, solcher Ungenauigkeiten, dieser Fehlertoleranz, die einfach da ist, vorgeschlagen, dass man quasi im Zweifel für den Angreifer doch wieder so eine Art Toleranz
das
einführt.
Das gab's nie, Marc, das gab's nie.
Nee, das gab's nie. Ich hab das Zitat vor mir, er hat gesagt, you will not be offside if any part of the body that can score a goal is in line with the last defender, even if other parts of the attacker's body are in front.
So, ich weiß nicht, was aus der Idee geworden ist, ich weiß nur, dass er diesen Themenpunkt mal gesetzt hatte, keine Ahnung. Aber ja, natürlich kommen wir da in absurde Bereiche. Vorhin meinte ich auch, also ich kann gerne philosophieren, ich meinte nur, wenn wir hier mit einem Schiedsrichter säßen, würde er natürlich aus der Sicht sagen, Leute, was, es ist die Regel, was sollen wir machen? So, gut, zurück zum Sportlichen.
Punkt, genau.
Ich glaube, in der zweiten Halbzeit
Halbzeitfazit
passiert ja
noch.
Es passiert ja in den letzten 20 Minuten jetzt auch nicht mehr sonderlich viel, muss man tatsächlich sagen.
Genau.
Hertha stabilisiert sich ein bisschen.
Ja.
Schalke lässt so ein bisschen abreißen, ne, was einfach diese Aggressivität und so weiter angeht. Und bei Hertha aber wiederum, finde ich, im eigenen Ballbesitz auch echt schlampig ist. Also ich fand auch da, das hat Sandro Schwarz später auch festgestellt, nach dem Spiel, Positionsspiel nicht gut gehalten, dadurch den Ball nicht ins Laufen bekommen. Das war oft wieder diese Situation, der den Ball hat, ist die ärmste Sau, weil einfach niemand sich aus dieser Mannorientierung aktiv genug löst. Man hat dann später etwas mehr auf lange Bälle gesetzt. Das hat dann ein, zwei Mal auch dafür gesorgt, dass man ein bisschen mehr Raum überbrückt hat, aber zu Chancen kam man nicht.
Nee, genau. Also alle waren, glaube ich, ziemlich ernüchtert nach der ersten Halbzeit. Also wir saßen da auch dann in der Kurve oder haben uns dann auch draußen noch mit Luis getroffen. Und das waren alle so, boah, das ist heute wirklich richtig, richtig schwach, leider. Warum und wieso und weshalb haben wir vorhin schon gesagt. Es gab einen Wechsel zur Halbzeit und zwar ist Ejuke rausgegangen und Richter ist reingekommen. Gab es da jetzt eine Kommunikation schon irgendwie auch heute in der Medienrunde, warum das der Fall war? Weil ich sag mal, irgendwie der Wechsel hatte sich jetzt irgendwie für mich nicht so erschlossen, weil wir hatten ja schon gesprochen, es war eher das Zentrum, was irgendwie nicht den Zugriff hatte. Warum man da jetzt auf den Flügeln wechselt, keine Ahnung.
Ich hatte ab so zwei Punkte. Zum einen hat Ejuke viele Bälle verloren, war irgendwie fahrig im eigenen Spiel. Und zum anderen hatte Plattenhardt ja durchaus seine Probleme mit einem sehr aktiven Mehmet Aydin. Mhm. Und da ist Marco Richter einfach der aktivere Zuspieler, was Defensivaufgaben angeht.
Ja.
Und ich glaube, da wollte man halt einen anderen Punkt noch setzen. Zumal Richter ja auch im Zweikampf etwas aggressiver ist und da diese Aggressivität von Schalke vielleicht besser matchen kann.
Ja.
Ich fand auch, dass Richter einen Impact hatte, nicht unbedingt in so vielen Chancen, aber er hat sich ja oft auch ins Mittelfeld fallen lassen, hat viele Bälle gesichert, teilweise auch auf dem Flügel, also wenn da der Ball gewonnen wurde, war es oft Richter, der einen Spieler hat aussteigen lassen oder so und so dieses Gegenpressing von Schalke hat dann sehr selten noch Erfolg gehabt. Also das kann man ihm schon anrechnen, auch wenn er jetzt selber ja nicht die Riesenchancen hatte. Aber kurz nach der Halbzeit ist es dann ja jemand anders, der das Tor macht.
So ist es. Und da sind wir wieder bei einfach mal probieren. Ich finde gar nicht, dass man so krass über die Entstehung sprechen muss, weil das ist ja wirklich, der Ball kommt ja irgendwie aus einer Situation zu Toussaint und der fasst sich ein Herz und zieht ab, trifft den Ball auch richtig gut, hat eine tolle Flugkurve der Ball, kommt eigentlich ziemlich zentral aufs Tor und dann muss man fast mehr über Schwolo als über Toussaint reden, weil das ist eigentlich ein klassischer Torwartball, den muss man halten. Ich sehe in der Wiederholung, dass Schwolo sich erst in die andere Richtung orientiert, weil der Ball schon eine sehr komische Flugkurve hat. Das muss man ihm zugestehen, aber trotzdem musst du den Ball halten. Ja, also das kannst du nicht.
Ich finde die gar nicht so komisch, die Flugkurve. So fliegen Distanzschüsse sehr oft und wenn ich ein Keeper bin, der sehr viele Bälle pro Tag aufs Tor bekommt, dann kenne ich diese Schüsse.
Ja, ich sage, ja? Also für mich wäre es auch schwer gewesen. Sagen wir es mal so. Aber ja, ich habe aber ich habe ja gesagt, ein Bundesliga-Torhüter muss das halten, auch ein Schwolo muss das halten. Und das ist wirklich, ach, der arme Kerl, ey. Also, Niklas, willst du vielleicht noch was dazu sagen?
Genau, also ich stimme da vollkommen zu, ein Bundesliga-Torwart muss den halten. Aber ich finde ihn nicht so einfach, wie teilweise dargestellt wird. Genauso wie ich übrigens den Schuss, den Davy Selke damals bei Bremen verbaselt hat, auch nicht so einfach finde, wie er immer dargestellt wurde, weil er im Grunde genommen in seinen Rücken geht. Egal.
Der Pass war tatsächlich ein bisschen schlampig, aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil die Flugkurve, also das ist ja, fliegt ja so Topspin-mäßig, ne? Und das bedeutet, er fliegt erst hoch und dann geht er runter. Und zwar durch den Spin früher runter als die Schwerkraft, als durch die reine Schwerkraft runtergehen würde. Und dann natürlich Schwolo springt erst ein Stück nach rechts, dann wieder nach links. Das führt halt auch dazu, dass er nicht rechtzeitig unten ist, weil wenn der halt 2-3 Zentimeter weiter unten ist, dann hält er den besser. Und da kommt halt, wie gesagt, einfach viel Antizipation dazu, weil wenn der Ball den Fuß verlässt, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, jetzt rauszufinden oder direkt zu sehen, wenn das nicht sich aus der Erfahrung ergibt, ist es jetzt ein Topspin oder fliegt der bis nach Spandau? So. Und wenn der ein Topspin geht, dann muss ich mich nach unten verlagern, fliegt er bis nach Spandau, muss ich nach oben greifen oder muss ich eine Entscheidung treffen? Ja, obwohl er fliegt nach Spandau. Nee, obwohl Spandau ist ja im Süden, aber dann nach Hannover.
Ja, der Osten ist. Also wir haben zu der Szene oder zu der Sache mit Schwolo allgemein auch nochmal eine Mail von Felix bekommen, fand ich sehr gut, hat uns da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht oder auch nochmal gesagt, hey, redet doch auch nochmal darüber. Auch als Schwolo schon vor dem Spiel zum Warmmachen ins Stadion kam, also ich glaube, es war so ein Reflex, okay, da kommt irgendein Schalker aufs Spielfeld, okay, die Kurve ging richtig ab und hat gepfiffen und ausgebuht. Ich weiß nicht, wie viele daran gedacht haben, dass es jetzt gerade Schwolo ist. Trotzdem muss man, also finde auch ich, ist es eigentlich kein Umgang mit einem Spieler, der eigentlich noch bei Hertha unter Vertrag steht, egal ob das jetzt im Schalke-Trikot ist oder nicht. Also das ist mal Punkt 1. Oder sein Punkt gewesen zumindest. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Und also der Mann, der macht einiges durch, glaube ich, auch wenn er ja sehr viel auch dazu beiträgt. Aber leichter wird es nicht. Wir haben es ja mit Kempf vorhin schon gehabt. Ich habe mich auch so ein bisschen anstecken lassen, vor allen Dingen dann bei den Schmähgesängen, so in der Kurve gab es so einen Wechselgesang, der richtig geil war und richtig gut funktioniert hat. Da habe ich mich auch so anstecken lassen, aber normalerweise finde ich ja Schmähgesänge auch eher nicht so nice. Aber wenn es gerade dann auch so in Richtung Schwolo geht, finde ich das auch nicht fair, weil wie gesagt, er ist immer noch unter Vertrag und so wie es aussieht, wird er auch nächste Saison wieder bei uns landen. Also da muss man halt einfach fair sein irgendwie. Das ist nur nochmal so mein Plädoyer dazu und vielen Dank an Felix da nochmal für den Hinweis. Marc.
Kann ich nicht viel zu sagen.
Achso, also sah gerade so aus, als hättest du irgendwie...
Nö, also Häme gehört sich einfach nicht. Also ich habe es ja auch ein bisschen hämisch kommentiert auf Twitter, als ich schrieb, nach dem Tor Schwolo bleibt Tertaner oder ist Tertaner. Was ja faktisch richtig ist, weil er
schon ist. Genau, du meintest das gar nicht so, ne? Ja, ja.
Das war einfach nur eine ganz nüchterne Beobachtung. Nein, also bittere Szene für ihn, der auch nicht, also auch auf Schalke nicht unumstritten ist. Das muss man auch sagen, da werden jetzt, glaube ich, auch gewisse Diskussionen geführt, was die Torhüter-Position angeht, weil er auch, das ist, ja, also das ist schon ein Patzer, finde ich irgendwie, nicht so ein ulkiger Patzer, der in irgendeiner Bundesliga-Punch-Show landen wird, aber schon, wo du sagst, das ist ein Torwartfehler. Ansonsten ist es bei Schwolo ja ganz oft der Fall, dass man ihm gar nicht so viel vorwerfen kann, aber sich bei ganz vielen Toren auch denkt, boah, ein besserer Keeper hält den. So, das geht schon. Und das sehen wir jetzt auch bei Christensen.
Er hatte ja auch ein paar Szenen, die ganz gut waren noch im Spiel. Also
ja, die ersten paar Minuten genau. Gegen Konga halt zweimal da gewesen. Ja, aber schwierig. Ich finde auch, dass er beim dann später 2:1 jetzt auch keine gute Figur macht und da Konga komplett die Ecke aufmacht und da relativ bedröppelt steht. Weiß ich nicht. Also auch da hätte ich beispielsweise, glaube ich, Christensen hätte da einem Stürmer deutlich, also der hätte da deutlich mehr Faxen gemacht, um den Stürmer irgendwie noch zu irritieren. Wäre vielleicht noch einfach früher draußen gewesen, weil er besser antizipiert hätte. Und das ist halt das Ding, bei Schwolo fehlen in so vielen Bereichen. Ich hatte mal, vor 3 Spieltagen, 4 Spieltagen, hatte ich mir mal die Zahlen angeguckt von Schwolo in der gesamten letzten Saison quasi, wo er da im Durchschnitt war, so, weiß ich nicht, Paraden und solche Dinge. Und die von Christensen, und die waren schon eklatant. Der Unterschied war schon eklatant. Schwolo ist in ganz vielen Bereichen unter den 4 schlechtesten Keepern der Bundesliga gewesen in der letzten Saison. Das ist diese Saison sehr wahrscheinlich nicht besser. Und es ist eben kein Torhüter, der dir Punkte rettet. So, und das ist jetzt ganz, das ist eben ohne Häme, das ist einfach die Statistik. So, und überragender Typ, glaube ich, das sagen auch die Leute auf Schalke, da kannst du nichts sagen, aber ich glaube schon, wenn du überlegst, der war bei Freiburg ja ein leicht überdurchschnittlicher Bundesliga-Torhüter, der ist in Berlin, wurde der sportlich gebrochen, so, und man kann nur hoffen, dass der, also, es wird auch bei Hertha nicht weitergehen, so einfach ist es. Klar. Und dementsprechend kann man dann nur hoffen, zum einen, dass er sich jetzt einfach für Schalke stabilisiert, so, also, einfach für ihn selber quasi, dass er jetzt noch eine ordentliche Saison spielt und zum anderen, dass er dann vielleicht ja auch außerhalb Deutschlands oder so, wo er so ein bisschen vom Radar vielleicht auch verschwinden kann, weniger Druck hat, sich einfach nur auf sein Spiel konzentrieren kann, dann auch mal zurückfindet, denn wir reden da von jemandem, der ist wie alt? 31, 30? Der hat als Torhüter schon noch ein paar Jahre vor sich, die er auch noch schön gestalten kann.
Ja, ich glaube, was du da ansprichst mit dem Druck und so, das ist wahrscheinlich bei ihm eine Riesenkomponente. Also so wie wir es auch von bei Kempf besprochen haben oder wie er es auch in diesem Interview sagt, ich glaube, wenn er da einfach wieder auch im Kopf wieder mehr auf die Beine kommt, wird er auch wieder bessere Leistung zeigen. Und vielleicht muss er auch so ehrlich zu sich selber sein, ist dann vielleicht auch erstmal ein bisschen niedrigeres Niveau, tut ihm da vielleicht auch gut. Ja. So, dann ist gut. Es so.
Das höhere Niveau wird ihn auch sehr wahrscheinlich nicht mehr verpflichten, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, es tut Fußballspieler nicht gut, überdurchschnittlich intelligent zu sein, denn ich würde Schwolo als einen schon besonnenen, intelligenten Typen bezeichnen und diese Menschen machen sich von Natur aus einfach mehr Gedanken. So. Und ich glaube, die rutschen eher in so einen Gedankenstrudel, der ihnen dann letztendlich den Boden unter den Füßen wegzieht. So. Oder du bist halt Lukas Podolski und sagst, vom Tor, da denke ich gar nicht nach.
Wer hat denn letzte Saison bei Schalke den Kasten gehütet?
Na, es war erst Fährmann, der dann auch rasiert wurde, weil er nicht geliefert hat. Und dann haben sie Freisel verpflichtet für den Rest der Saison, der es okay gemacht hat, wo man aber jetzt auch nicht gesagt hat, mit dem wollen wir die Bundesliga-Saison gehen. Und der steht jetzt bei Bielefeld im Tor.
Na, aber seit dieser Posse um Nübel ist ja Krise auf der Schalke-Torwart-Position. Also ich glaube, in der Abstiegssaison haben die ja irgendwie 4-mal den Torwart gewechselt.
Ja, ja, mit jedem neuen Trainer gefühlt auch dann nochmal. Ja, dann kam der Schubert rein, dann wieder Nübel und komplette Schose.
Gut, aber lass uns jetzt nicht so viel über Gelsenkirchen reden. Ja,
ja. Genau. Aber zum Tor zurück. Es freut dann natürlich auch wieder da für Lucas Toussaint. Der hat jetzt unter der Woche auch 2 gute Interviews gegeben übrigens, kann man empfehlen. Eins mit der Berliner Zeitung und das andere weiß ich gar nicht mehr. Wobei ihr müsst, Triggerwarnung, er disst die Currywurst. Müsst ihr selber wissen,
ob
ihr
das lesen könnt.
Ja, fand ich aber ganz schön, wie er das irgendwie sagt. Er meint so, ja, das ist halt eine Wurst mit Ketchup und Curry drauf. Voila. War so völlig unbegeistert.
Voila.
Und ich ganz ehrlich, ich kann's verstehen. Ich kann es verstehen.
Ach, ich habe wieder gut, am Wochenende eine gegessen, mega.
Hey. Du hast keine Ahnung, in Greifswald, würde ich auch so reden.
Ja, in Greifswald esse ich die auch gar nicht erst, aber ich esse einmal im Jahr eine Currywurst und das ist dann auch cool, aber ich habe danach nicht mehr das Verlangen, noch eine zu essen. Ich bin sehr froh darum, Kudos an Tim Kauermann unter anderem, dass der Food Court im Olympiastadion erweitert wurde. Kann nicht sein, dass nur weil es ein Fußballspiel ist, dass es da immer nur Currywurst und eine Brezel gibt. Sage ich nein zu. Boykottiere ich und finde ich gut, dass Hertha sich auch da moderner ausstellt. So, Plädoyer Ende.
Gut, machen wir weiter im Spiel. 1-0 für Hertha. Wie geht's danach weiter? Wir machen den Deckel nicht drauf. Wir, also in der Kurve war richtig gute Stimmung. Wie gesagt, Schmähgesänge, aber waren am Start. schöner Wechselgesang. Ich habe ehrlich gesagt da gar nicht so viel. Also ich glaube, so richtige Highlights gibt's dann auch irgendwie so bis 70. Minute oder so nicht. Schläft das Spiel so ein bisschen ein.
Ja, weil also Hertha irgendwie dann schon wieder, also nicht der Mut da ist, um quasi direkt einfach weiterzumachen, weil ich finde schon, dass Schalke so 3-5 Minuten gebraucht hat, um sich zu erholen von dem Gegentreffer. Das hat man schon gemerkt, dass denen das wehgetan hat. Und Hertha nutzt das nicht, sondern ist weiterhin irgendwie phlegmatisch im Ballbesitz. Ich fand, ganz oft war die Raumaufteilung nicht gut oder die Übersicht, dass du dann eben, so wie Schwarz das auch später gesagt hat, du spielst ja gegen eine Fünferkette, du brauchst halt mehr Seitenverlagerung, weil du musst ja die Räume öffnen. Wenn du dann jedes Mal auf zwei Verteidiger zurennst, naja, gut, dann wird's halt schwer. So, und da hat sich Hertha einfach im Spiel nicht sonderlich intelligent angestellt. Später ist das dann auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, Serdar in der 73. runterzunehmen.
Hätte ich fast sehr blass früher, geblieben. Hätte ich fast früher gesehen. Oder sogar nach der ersten Halbzeit habe ich gesagt, ey, wenn uns da so, also wir, uns haben ja auch die Ballgewinne so krass gefehlt und das hat Serdar irgendwie gar nicht hinbekommen. Und
das stimmt. Und dementsprechend, ja, ist es tatsächlich ein sehr, ja, also plätscherte tatsächlich dahin, weil Hertha eher darauf bedacht war, einfach keine Fehler zu machen. Und Schalke jetzt nicht direkt irgendwie einzuladen und Schalke sich dann irgendwann gedacht hat, naja gut, wenn ihr jetzt halt wirklich nicht wollt, dann spielen wir nochmal. Es hat mich schon ein bisschen an, also nicht in der Intensität oder in dem Kräfteverhältnis, hat mich aber schon an die Partie, das hatte ich auch in meinem RBB-Artikel geschrieben, an diese Partie gegen Mainz erinnert, wo du 1-0 führst und in der zweiten Halbzeit nicht den Mut hast, quasi das 2-0 zu machen, sondern die Angst größer ist, den Ausgleich zu kassieren und das dich ein bisschen lähmt. So, und du nicht mehr an deine eigenen Stärken glaubst, sondern dann einfach den Gegner dadurch stark machst, dass du es halt nicht beendest. Und das hat gegen Mainz nicht gereicht, auch wenn in der allerletzten Sekunde. Und es reicht auch generell nicht in der Bundesliga, auch nicht gegen Schalke. Auch wenn es jetzt das Drehbuch nochmal eine Wendung vorgesehen hat, das Ding hätte mit dem 1-1 auch vorbei sein können und alle hätten sich gesagt, naja gut, so leistungsungerecht ist das nicht.
Nee, habe ich direkt zu den Leuten in der Kurve auch gesagt, ey, ich finde auch, das 1-1 wäre jetzt nicht unverdient für Schalke gewesen, weil auch Hertha es einfach nicht gut gemacht hat. So. Und das 1-0 war ja auch Zufallsprodukt, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht geil rausgespielt oder so. Aber gehen wir doch mal in die 85. Minute vielleicht sogar um das 1-1 mal kurz zu besprechen, Niklas. Also aus einem Standard heraus haben wir gelernt, ne? Einwürfe sind ja auch Standards.
Ja. Also da ist mal, also ich habe mich tierisch geärgert, weil es ist einfach, eigentlich ist es ein Tor, was so nicht fallen darf. Und zwar gar nicht im Sinne von, das ist schlecht verteidigt, ja, sicherlich, passiv ein bisschen, aber der Schuss, weißt du, der geht durch die Beine von Rochel durch.
Richtig bitter.
Der Mann hat übrigens richtige Storchenbeine, müsste man drauf achten. Wer trainiert hätte, wäre das nicht frisiert.
Wenn wer trainiert hätte, Leg Day immer geskippt.
Nein, dann wird er abgefälscht, und zwar wird so abgefälscht, dass ihn Christensen dann auch nicht mehr bekommt, weil eigentlich ist er da, der Schuss ist sowieso mega schwer zu halten, also Christensen kannst du da auch keinen Vorwurf machen, weil er einfach verdeckt ist. Und das ist einfach so ärgerlich, dass da, also wenn die Schalker sich über Schwolo sagen, hier, das ist das Tor wurde euch geschenkt, muss ich sagen, sorry, das Tor wurde euch auch geschenkt, und zwar jetzt nicht aufgrund von irgendeinem Fehler, sondern halt einfach Zufall, Physik, nennt's wie ihr es wollt, aber das war nicht.
Ja, hat so ein bisschen den Anschein gehabt, wie von dem Freiburg-Tor von Schade, der ja auch durch Mann und Maus durchrutscht, als Christensen da seinen Fehler hatte, wo man sich auch so denkt, ja, da war der Fehler vorher da, aber das muss auch nicht fallen. Also, so. ich finde es insofern auch bitter. Hertha hatte, ich glaube, ja, 5 Minuten vorher eine perfekte Kontergelegenheit. Unfassbar, wie man die liegen lässt. Das meinte ich auch vorhin mit diesem ganzen unpräzisen Ding. Du hast, also, Luke Bakio rennt
das
los.
War der schlechteste Konter, den ich jemals gesehen habe. Situation.
Ja, das ist schon eigentlich die geilste Situation, die du haben willst. Luke Bakio rennt los. So, dann rennen, also Kenny, muss man sagen, Topspeed, muss man wirklich sagen. Also, wie der da lang sprintet, nicht schlecht, aber da läuft, ist ja Richter auch noch links dabei und Jovetic auch. Und er entscheidet sich dann, tatsächlich auf Kenny zu spielen. Was er ja nur machen darf, wenn dieser Pass auch perfekt kommt, kommt er nicht. Kann man Kenny auch gar keinen Vorwurf machen. Der Ball war einfach scheiße. Nee, und Kenny hat dann auch keine Anspielstation mehr, weil dann halt schon wieder 4 Schalker in der Verteidigung stehen. Boah. Und eine Szene wollte ich vorher auch noch ansprechen. Einfach, um sie erwähnt zu haben. Wunderschön, wie Rochel Karaman in der 78. im Strafraum her abräumt.
Alter. Das ist ein Mustergerät.
Ganz hohe
südamerikanische Abwehrschule. Ja, er hat den Ball gespielt, aber hat er doch den Spieler umgeräumt. So, das,
ich glaube, sonst, also ich glaube, das steht unter Strafe, wenn du es halt nicht so machst in Argentinien. Also ich glaube, du musst dich so, tatsächlich berühren.
Das war so
was denn? Gar nichts gemacht.
So, genau. Das war so Schulhofpausen. Level, so weißt du, haust den Gegner um, sagst, Ball gespielt, Körperkontakt hieß es früher bei uns, Körpereinsatz.
Körperkontakt. Ja. Aber das meinte ja auch Bobic, glaube ich, auf der PK vor dem Spiel, dass sich die deutschen Schiedsrichter auch noch ein bisschen auf Rochels Spiel einlassen müssen, dass da einfach viel, wo ich mir so denke, ja, oder muss Rochel sich an die Bundesliga anpassen?
Nein, nein, es ist genau umgekehrt.
Aber ich muss auch da sagen, Rochel und Kempf, das ist gut. Das ist einfach gut. Das ist, Rochel hat sich sehr, also nachdem er ja ein paar Wochen erstmal nur mittrainiert hat, mit seinem ersten Einsatz sehr schnell akklimatisiert. Kempf ist ja eh eine Bank, haben wir ja schon vorhin festgestellt. Mir gefällt diese Innenverteidigung sehr gut. Sie hat auch ein klares Profil. Es ist eben so, dass die Innenverteidigung unter oder von Sandro Schwarz eben nicht großartig das Spiel aufbauen muss oder soll. Das wird halt sehr schnell nach vorne verlagert. Das heißt, diese Verteidigung ist vor allen Dingen dafür da, Bälle zu klären. So, und da gehört Schnelligkeit dazu, Handlungsschnelligkeit, eine Robustheit, und das bringen die mit, das Profil, was Schwarz braucht, und Rochel sowieso, das ist ja wirklich ein Wahnsinn.
Aber apropos Leg Day, ne? Ey, ich habe heute so krassen Muskelkater. Also die Ostkurve ist so häufig gehüpft gestern. Es kommt vielleicht auch ein bisschen, wir waren noch in der Wohnung, wo ich viel ausgemessen habe, aber das alles in Kombination, ich habe richtig krassen Muskelkater. Kennt ihr das, wenn man sich aufs Klo setzt und es wehtut?
Ja, ey.
Das macht keinen Spaß.
Aus anderen Gründen, aber ja.
Gut, das ist bei mir alles in Ordnung, Marc. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber.
Das
musst du für die Wohnung machen, Lukas.
Was ich für die Wohnung machen muss? Ach so.
Musste.
Okay, ja, jetzt egal, gerade.
Ja, okay, gut, machen wir weiter. Ja, also auf jeden Fall trifft Molina am 85. Und für mich war, also kann ich auch ehrlich sagen, aufgrund der erstmal der erst einsetzenden Ernüchterung war das Spiel eigentlich durch. Für mich war das so, das ist jetzt eigentlich das Ende dieser Geschichte, dieses Drehbuchs. So, da kommt nichts mehr.
Ich habe auch nicht dran geglaubt. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass es noch passiert.
Aber da zeigt sich dann auch vielleicht nochmal, ich würde es gar nicht zu bedeutungsschwanger irgendwie aufmachen wollen, weil es ist ja auch nur dieser eine Angriff, der dann noch gelingt. Ne, ist ja nicht so, dass danach die große Sturmflut nochmal kam, sondern es war dieser eine perfekt gespielte Angriff. Und trotzdem ist das ja vielleicht eine Frage der Haltung, dass Hertha auch dann sagt, naja, vielleicht, ne? Dieser Angriff in der 88. Minute ist traumhaft. Also, wenn ich vorhin davon sprach, dass Hertha, das hatte ja auch, glaube ich, André Breitenreiter vor der Hoffenheim-Partie gesagt, dass er Hertha als eines der besten Konterteams der Liga wahrnimmt. Dieses Tor kannst du nehmen und sagen, ja, klar, Kenny gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball. Der Ball geht zu Šunjić, der auch da, das ist, glaube ich, das ist vielleicht die Frage der Haltung. Spielt Šunjić den zurück in die Innenverteidigung oder denkt er sich, leck mich, ich hau den jetzt nach vorne? So, macht er. Der Ball kommt perfekt eben zu Konga, der ja da schon am Angriff beteiligt ist, den Ball auf seine typische körperliche Art und Weise festmacht. Der Ball geht zu Luke Bakio, Jovetic, und Jovetic spielt den. Und da, ne, sieht man eben seine
komplett
Klasse.
Komplett krasser Pass, ja.
Perfekter Ball in die Tiefe. Konga lässt sich dann auch von 2 Verteidigern nicht mehr stoppen, schiebt ihn ein und führt seinen Sprint einfach in die Ostkurve fort. Alter. Und ich glaube, er verfluchtet in dem Moment den Olympiastadion graben, weil er eigentlich gerne in dieser Menge verschwunden wäre, aber ja, ein goldener Moment, ja. Perfekter Moment, wie ihn Konga bezeichnet hat, und ja auch ein unglaubliches Drehbuch, dass es ausgerechnet dieser bis dahin so tragisch-komische Unglückspilz
ist. Ich glaube, ich hatte echt Glück, dass es so gen Ende des Spiels war, weil sonst wäre ich safe komplett voll gewesen mit Bier. Also das war so krass dann auf einmal, dass, weil keiner mehr damit gerechnet hatte. Alle waren komplett erleichtert in der Kurve. Also das war schon wirklich, wirklich krass. Und ich fand auch danach waren alle eher so, es war kein Freudentaumel, auch beim Feiern danach in der Kurve. Es war so ein, das war schön und wir haben es ja auch alles da so gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass man so komplett out of control war. Vielleicht war es auch, weil es auch Sonntagabend war.
Halt eher aber die Erleichterung
war,
wahrscheinlich.
Genau, es war so ein eher so, oh Gott sei Dank haben wir es hingekriegt.
Da hatte man ja das Symbolbild mit Kai Bernstein, der erstmal für ein paar Sekunden die Augen schließt und erstmal nur kurz für sich manifestieren muss. Oi, ja. So wichtig.
Ja, es gab ja 5 Minuten Nachspielzeit dann noch. Da wird dann nochmal wild gewechselt und Selke kommt noch und
Boetius feiert sein Comeback.
Genau. Der kommt für Jovetic dann in die Partie. Auch Dardai kriegt nochmal 2-3 Minuten für Luka Bakio.
Übrigens hat das Dardai in diesen 2-3 Minuten geschafft, irgendwas zu machen, dass er heute bei den angeschlagenen Spielern aufgezählt wurde von Sandro Schwarz. Keine Ahnung. weiß ich nicht.
Er gibt alles.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob das schlimm ist. Aber aber Hertha übersteht das und erfüllt diese Pflichtaufgabe. Nicht viel weniger und nicht viel mehr, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachten will. Natürlich mit einem dramatischen Schlusspunkt, ne, so einem filmreifen Ende. Aber ja, das hatte dann ja auch, glaube ich, deswegen hatte ich das auch in meiner Analyse halt geschrieben, ne? Also Hertha hat vorher so oft aufs Karma-Konto eingezahlt, dass es jetzt halt mal Zeit war, da so eine Rückzahlung quasi zu bekommen und da auch mal was abbuchen zu dürfen. Und das war das. Und Christensen sagt ja nach dem Spiel, wir haben schon deutlich besser gespielt und dann vielleicht nur einen Punkt geholt und heute gewinnen wir. So ist Fußball halt manchmal. Und ich glaube, diesen Sieg hat man sich einfach mit den Leistungen der Vorwochen geholt. So. Und das ist ja, glaube ich, das auch, was Sandro Schwarz immer predigt, dass du musst es immer wieder bestätigen und irgendwann wird der Lohn kommen, aber du musst erstmal drauf einzahlen und es war sicherlich keine gute Leistung. Es war jetzt auch keine miserable, das würde ich auch nicht sagen, aber sie war nicht gut.
Aber war nach dem Unionsspiel schon die schlechteste Saisonleistung.
Genau, so und aber man hat sich das Glück in den Vorwochen halt erarbeitet und dann ist das auch einfach mal legitim. Und das hat man ja auch Social Media so mitbekommen, also selbst Leute, die es jetzt nicht mit Hertha halten, haben ja nicht gesagt, oh, diese glücklichen Schweine so ungefähr, sondern ja, ist jetzt halt mal runtergefallen, nachdem es wochenlang nicht so war.
Ja. Aber das Entscheidende ist doch eigentlich, dass die letzte Aktion, die wir ja so wunderbar gerade ausgebreitet haben, eben kein Glück war. So, also es wäre ja umgekehrt. Weißt du, ich bin ja voll bei euch, wenn das erste Tor das letzte Tor gewesen wäre und das erste Tor das
wir wissen, was du meinst.
So. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Sandro Schwarz das sehr gut weiß, dann bei seiner Mannschaft einzuordnen und zu kommunizieren, dass er sagt, ey Leute, natürlich kann er sagen, ey, ihr habt gekämpft und ihr habt euch nicht unterkriegen lassen, ja, bla bla bla, aber das Entscheidende ist doch, dass du, wann hat denn Hertha mal in den letzten 10 Minuten wirklich ein spielerisches Tor geschossen und dadurch den Sieg beziehungsweise den Ausgleich. Oh,
also kann mich gar nicht erinnern an eine Situation, wo Hertha mal am Ende so ein Spiel dann auf 2-1 stellt am Ende des Spiels.
Es gab diesen befreienden Moment in der letzten Saison mit einem Belfodil gegen Stuttgart. Das war,
aber das war das 2-0. Oder
2-0.
Ja, ich glaube,
ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch sein. Aber das war, genau, also es war dann nicht der Siegtreffer, sondern einfach nur die Entscheidung. Aber ja, klar, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, den du machst. Es ist tatsächlich einfach ein gut gespielter Angriff und dann wiederum quasi dann doch wiederum die Belohnung für die letzten Wochen, wo man ja genau solche Angriffe immer wieder für sich versucht hat und wahrscheinlich immer wieder auch im Training erarbeitet hat. Da belohnt man sich dann tatsächlich dafür. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich, glaube ich, damals nach dem Hoffenheim-Spiel sagte, wo ich sagte, ey, heute war die Tagesform ja vielleicht gar nicht so gut, Aber die Erkenntnis ist dann eher, dass das System Schwarz immer besser greift und immer mehr den Spielern auch an etwas schlechteren Tagen Werkzeuge an die Hand gibt, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und das macht ja eine Bundesligamannschaft aus eigentlich. Das hat ja Hertha einfach 3 Jahre lang nicht gekannt. So, das musste ja, es musste ja die Tagesform herhalten, weil du nichts anderes hattest. Hm. So, und das verändert sich jetzt gerade und klar, dann fällt sowas mal runter. Ja, muss krass gewesen sein mit den 60.000 Fans. Wir haben den weinenden Karl Bernstein gesehen, der völlig aufgelöst war. Und ich kann das ja kurz zitieren, was er dann jetzt danach auch gesagt hat. Er sagte, in diesem Moment hat sich halt einiges summiert, was den Bach geöffnet hat. Es fiel eine Last der Verantwortung nach den, ich dachte, da kommt der Lastentreffer. Es fiel eine Last der Verantwortung nach den letzten Wochen ab. Der erste Heimsieg in dieser Saison, dazu mit, sag mal, beruhigst du dich bitte. Dazu mit dieser Spieldramaturgie war ein Gefühl der Erleichterung. Die 60.000 Fans hatten es so sehr verdient, endlich mit einem Sieg und 3 Punkten nach Hause und eine schöne Woche verabschiedet zu werden, in eine schöne Woche verabschiedet zu werden. Und ja, ich glaube, da kam für ihn viel zusammen, dass er so dachte, da wächst was zusammen und ich darf ein gestaltender Teil davon sein.
Ja, so. Also gerade wenn man das dann auch gesehen hat, wie die Mannschaft da vor der Kurve noch feiert und er hat sagt's ja selber, da kommt so viel zusammen. Das Debüt nach Krankheit von Boetius, der erste Treffer von Konga. Es ist dann am Ende auch, was ja für viele auch irgendwie einen Wert hat, es ist dann auch Schalke, die man gerne besiegt. Das kommt noch dazu. Dann viele Fans im Stadion, klar, auch Schalke trägt da sein Spiel, sein Teil dazu bei, aber am Ende hast du dir auch damit das verdient, dass mal so viele Leute an einem Sonntagabend kommen, wo eigentlich dann Ferien anfangen? Das ist einfach dann toll, dass du dann so ein Spiel auch in letzter Minute noch gewinnen kannst. Ich glaube auch, dass das für ihn einfach eine Bestätigung war, dass das einfach der richtige Weg ist. Und wer den Rasenfunk hört, der wird auch nochmal aufgezeigt bekommen, was da eigentlich passiert ist in der letzten Zeit und dass das alles der richtige Weg ist am Ende.
Ich habe mich gerade an einen etwas älteren Artikel, nur ganz kurz, weil es dazu passt, an einen älteren Artikel von mir gedacht. Letzte Saison, dann unter Magath der Schlussspurt, wo man dieses Heimspiel gegen Mainz hat. Und da ging es für Mainz um nichts mehr und so. Und Hertha verliert ja dieses Spiel, obwohl man sich mit dem Spiel ja damals gerettet hätte. Und da waren die Rahmenbedingungen, 73.000 Fans waren ja da gegen Mainz. Das war ein wunderschöner so Sommerabend. Man hatte eigentlich, also das war alles war da für so ein schnulziges Drehbuch, ne? Man hatte sogar da, das war das Spiel, wo man sich mit der Ostkurve versöhnt hatte. So, ne, nach dem Derby, wir wissen alle. So, und es hätten 3 Punkte gereicht, um Stuttgart nicht mehr rankommen zu lassen. Und Hertha verkackt's. Und das sind immer genau solche Rahmenbedingungen, die Hertha in den vergangenen Jahren nicht zu nutzen wusste. Also ich habe das, glaube ich, in dem Artikel tatsächlich so ein Hertha-Syndrom genannt. Also immer, wenn es droht, so richtig schön zu werden, greift Hertha so zielsicher daneben. So. Und jetzt mal tatsächlich dieses stulzige Drehbuch zu schreiben, auch wenn es nur ein Spiel war, das war nicht der Sieg des DFB-Pokals oder so, wie es jetzt Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren hatte, aber so im Kleinen mal dieses schnulzige Drehbuch erfüllen zu können, zeichnet tatsächlich mal das Bild eines neuen Vereins, so, der sich gerade irgendwie neu entdeckt, wo sich alle wieder ineinander verlieben, wo man spürt, dass was wächst, und vielleicht besiegt man tatsächlich mal dieses typisch Hertha-Syndrom.
Niklas, du wolltest noch irgendwas sagen.
Nee, das war das perfekte Schlusswort.
Das perfekte Schlusswort für diese Partie. Was noch dazugehört, glaube ich, wo wir noch mal kurz drüber sprechen müssen, ich weiß nicht, ob ihr beides gesehen habt, ich konnte es mir nicht mehr angucken, ist das Video von Plattenhardt, das Interview nach dem Spiel.
Ich hab's gesehen, ja.
Also es ist wohl, also ich meine, das unterstreicht nur noch mal, also wir haben es jetzt gerade ausgeführt, was das für ein großer Moment war irgendwie. Und so wie ich das gehört habe, ist Plattenhardt da relativ entspannt. Und wenig emotional,
ja,
ganz anders als sein Kollege, also ich will ihn jetzt nicht zum Kapitän machen oder so, aber Olli Christensen, Alter, wenn der vor die Kurve kommt, der heizt die Leute nochmal so an, das ist so geil, das macht so Spaß.
Ich glaube, der hat auch, Ich glaube, der hat auch Konga nach vorne geschubst.
Genau,
ich,
ja, ne? Genau. Also der ist wirklich einfach ein guter Typ, ey. Also wirklich, der könnte sich wirklich zu so einem Fanliebling entwickeln, wenn das nicht schon längst ist, sagen wir mal. Aber ja, also das finde ich wirklich einfach schade und für mich gehört das einfach zu einem Anforderungsprofil an einen Mannschaftskapitän, dass der in irgendeiner Art und Weise auch emotionalisieren kann, und das sehe ich einfach bei Plattenhardt nicht. Punkt.
Ja, oder zumindest die Stimmung, die vielleicht gar nicht durch ihn jetzt entsteht oder so, zumindest mitnimmt,
ja,
so auf dieser Welle reitet. Genau. Und man kann einen Menschen nicht für den Charakter kritisieren, den er hat. Man kann nicht kritisieren, dass Plattenhardt ein sehr introvertierter Mensch ist. Kann man nicht. Ist einfach so.
Das würde ich auch gar nicht machen.
Ist ja auch total in Ordnung. Aber dann muss eben die Entscheidung, solch ein Charakter zum Kapitän zu machen, kritisiert werden können. Und ich möchte das Interview auch gar nicht größer machen. Jetzt ist es, da war ja kein Eklat oder sonst was, aber es ist halt, die Attitüde hatte was von, ja, wir haben jetzt gerade im Vorbereitungsspiel 1:1 gegen Altlinike gespielt, wir haben ein paar gute Sachen gesehen, müssen wir drauf aufbauen, nächste Woche sehen wir uns wieder. Und das nach so einem Spiel. Es hat halt nicht viel emotionales Fingerspitzengefühl irgendwie. Und ich bleibe dabei, dass man sich da ein Ei gelegt hat mit dieser Entscheidung. Auch auf einer sportlichen Ebene, wenn ich mir Maxi Wittelschitt angucke.
Wir haben ja das Wort von Schwarz, zumindest ich nach meiner Frage beim OFC-Treffen. Es ist das Leistungsprinzip. Es gilt das Leistungsprinzip und nicht
wer. Das sehe ich halt nicht. Nee. Also wir haben jetzt vorhin drüber gesprochen, dass sich das defensiv in meinen Augen durchaus aufwiegt mit den Mängeln, die Plattenhardt einfach hat. Mir reicht auch dieses Standard-Situation-Argument nicht, denn die kommen alle Jubeljahre mal. Wir hatten diese heiße Phase unter Magert, ne, wo es quasi jedes Spiel ja bewiesen hat. Und Stand jetzt steht Plattenhardt bei einer Vorlage, ne, gegen den FC Augsburg. Und ich sehe aktuell nicht so viele. Also er hat im DFB-Pokal, hat er ja auch ein Tor aufgelegt gegen Braunschweig, okay. Aber jetzt in der Liga, ich sehe jetzt nicht jedes Spiel 1 bis 2 gefährliche Hereingaben. Ob das jetzt aus dem Spiel sein mag oder durch eine Standardsituation. Also auch da, das Argument gilt in meinen Augen kaum. Und wenn man sich beispielsweise die zweite Halbzeit ja gegen Leipzig angeguckt hat, ich finde, besonders auch in dem Spiel gegen Schalke, wo du den Ball mehr hast, ist Mittelstädt der bessere Linksverteidiger. Weil er nicht so eindimensional ist, weil er in ein Kombinationsspiel integriert werden kann, weil er mal Meter überbrückt, also auch mal ein Tempo-Dribbling wagt, weil er sich auch mal in Halbräumen aufhält. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja eh schon als der Plattenhardt-Hasser hier verschrien. Darum geht, also ich habe das oft
genug erklärt. Wir hassen ja niemanden. Es ist
sowieso
nicht. Wir wollen ja nur das sportlich Beste für Hertha BSC, und das gehört nochmal dazu, das dann auch so anzusprechen. So, fertig.
Also.
Aber noch eine Sache müssen wir auch noch zumindest mal angesprochen haben. Es gab anscheinend nach dem Spiel auch heftige Auseinandersetzungen im Gästeblock. Ein Polizist wurde auch schwer verletzt. Unschön. Also, ich kann Frust total verstehen in so einer Situation, aber das ist bei jedem Verein, also sorry Leute, das ist nur Fußball, sich da jetzt gegenseitig auf die Mütze zu geben oder dann Polizisten anzugreifen, wenn sie irgendwas schlichten wollen, nur weil es Polizisten sind, ist halt auch kein Weg. Also das bitter, und ich hoffe, dass derjenige, der da so verletzt wurde, gesund und munter bald wieder ist, weil das geht halt auch auf keinen Fall. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit dem Spiel durch. Na, also, wir freuen uns alle mal eine Woche, denn am Freitag geht's schon wieder weiter.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Hertha BSC spielt schon am Freitagabend um 20.30 Uhr im Weserstadion. Freitag gehört zum Wochenende dazu. Gegen Werder Bremen. Und wir haben uns natürlich es wieder nicht nehmen lassen, eine Stimme der gegnerischen Mannschaft einzuholen, und dieses Mal möchte ich hier Hannes begrüßen in unserem Podcast. Hannes kennt ihr vielleicht, wenn ihr treue HörerInnen seid, aus diesem Podcast auch, ist ein Freund des Hauses, würde ich es mal beschreiben. Glühender Werder Bremen-Fan, mittlerweile wieder in seiner Heimat angekommen, hat auch in der Nähe von dir eher gewohnt, Niklas. Aber mittlerweile wieder zu Hause, und den, also Streaming-Partner von dir, Marc, also aus deinen Streams kennt man ihn auch und so. Also da schöne Grüße, und der hat sich mal vors Mikrofon gesetzt und hat uns in 3 Minuten 21 was zur Situation bei Bremen erzählt.
Moin und herzlich willkommen im schlechtesten Gästeblock der Bundesliga. Das ist das, worauf sich alle anreisenden Hertha-Fans einstellen dürfen. Der Gästeblock ist furchtbar, die Pommes sind schlecht, das aber im ganzen Stadion. Also esst vorher was, nur das schon mal als Vorab-Info. Zu Bremen an sich, wie liefen die letzten Spiele? Ja, ein bisschen durchwachsen, beziehungsweise zuletzt gar nicht so durchwachsen, sondern eher sehr bescheiden. Nach einem sehr, sehr guten Saisonstart hat man jetzt mit den letzten drei Spielen gegen Mainz, Paderborn und Freiburg drei Niederlagen am Stück einstecken müssen. Gerade die Niederlage gegen Paderborn hat natürlich besonders wehgetan, weil da halt einfach durch das DFB-Pokal aus ordentlich Geld flöten gegangen ist, was bei Bremen ja nun auch nicht auf Bäumen wächst. In den drei Spielen hat man es einfach arg verpasst, sein Spiel wirklich konzentriert durchzuspielen. Man hatte in der Anfangsphase jedes Mal relativ gut angefangen, aber dann, wenn der Gegner sich darauf eingestellt hat, einfach Probleme gehabt, das Ganze richtig durchzuziehen. Als durchaus problematisch kann man außerdem noch die Lage in der Innenverteidigung aktuell bezeichnen. Mit Marco Friedl fällt sicher unser Kapitän aus und einer der Führungsspieler der Mannschaft aufgrund einer Rotsperre, die er sich im Spiel gegen Freiburg aufgrund dieser sehr unglücklichen, nennen wir es mal so, Notbremse abgeholt hat. Außerdem ist hinter Niklas Stark aktuell auch noch ein Fragezeichen. Auch Christian Groß steigt jetzt erst wieder ins Training ein. Das heißt, auch hier ist im Moment nicht ganz klar, wie das Ganze sich aufstellen wird. Eine mögliche Dreierkette wäre, je nachdem, wie es jetzt diese Woche läuft, dann unter anderem Pieper, Stark, Jung, wobei Stark hier auch durch Christian Groß ersetzt werden könnte, wenn er sich von seiner Fußprellung nicht rechtzeitig erholen sollte. Schlüsselspieler sind natürlich vorne drin Duxch und Füllkrug. Duxch, der nach seiner Suspendierung, nach seiner Partynacht jetzt wieder voll im Kader drin ist. Hier hatte Ole Werner nach dem Mainz-Spiel ja relativ stark durchgegriffen und hat ihn nicht mit zum Paderborn-Spiel mitgenommen. Füllkrug hier natürlich der absolute Aktivposten, auch wenn Duxch hier in seiner Rolle immer wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit abfällt, was Duxch aktuell um die Mannschaft herum leistet. Durch Läufe, durch Pässe in die richtigen, an die richtigen Schnittstellen, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also der hat sein Spiel auf die erste Liga einfach sehr, sehr angepasst. Das funktioniert sehr gut. Füllkrug natürlich aktuell einen absurden Lauf mit der Top-Torschütze in der Bundesliga aktuell. Von daher, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Wenn Füllkrug funktioniert, funktioniert auch das Bremer Spiel. Wenn Füllkrug nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie Hertha es schaffen wird, hier die beiden aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise ob Werder es schaffen wird, das entsprechend zu verhindern. Tipp für das Spiel, ich hoffe einfach mal wieder auf ein richtig gutes Fußballspiel, gerade weil es das späte Spiel ist, Flutlicht im Weserstadion, hat immer irgendwie eine besondere Atmosphäre. Ich hoffe auf ein 3-2. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter. Ich habe ja schon mitbekommen, dass so einige Leute nach Bremen reisen werden. Einer von denen pennt ja auch bei mir auf der Couch. Von daher hoffe ich da einfach auf ein gutes Spiel und auf eine entspannte Atmosphäre bei dem ein oder anderen Bier im Viertel nach dem Spiel. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Grüße aus Bremen. Bis Freitag. Ciao.
Ja, Hannes, vielen, vielen Dank. Grüße zurück. Und ja, ich finde es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, diese Partie, Niklas. Also jetzt vor allen Dingen nach unserem letzten Spiel und nach den letzten Spielen von Bremen ist es irgendwie ja schwierig zu sagen, was passieren wird. Gehst du damit?
Ja, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Und was mich vor allem zuversichtlich stimmt, ist mal ein Blick auf die Tabelle, gar nicht so sehr auf unsere Position, sondern auf die Anzahl der Gegentore, die wir kassiert haben. Und da ist Hertha ziemlich, ziemlich gut. Also nach Gegentoren sind wir Siebter, 16 Gegentore. Die erste Mannschaft, die weniger Gegentore kassiert hat, sitzt auf dem 7. Tabellenplatz. Das ist Hoffenheim mit 12. Dortmund hat 14 kassiert, Eintracht Frankfurt hat 18 kassiert, Freiburg 13, also Herthas Defensive sitzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore
Ich grätsch da kurz rein, weil drei Gegentore davon sind ja aus diesem Unfall von Stadtderby. Also da seitdem hat sich Hertha nochmal stabilisiert, wenn man so will.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Tore Füllkrug inzwischen schon geschossen hat.
Acht.
Das heißt, der Mann ist für die Hälfte der Tore von Werder Bremen verantwortlich. Also, wie Hannes gesagt hat, wenn Füllkrug funktioniert, dann funktioniert auch Bremen und wenn nicht, dann nicht. Und ich meine, Füllkrug hatte ja einige TATs, einige Connections zu ja, Großfamilien aus Berlin, zumindest zu deren Autos oder andersrum. Aber ich glaube, er hat sich noch nicht auf Rochelle eingestellt. Und wenn der Mann so verteidigt, wie er gestern verteidigt hat, dann wächst da kein Gras an der Weser.
Also was ist dein Tipp? Was glaubst du?
Ich sag, komm, 3-0 Auswärtssieg.
Oh, alles klar. Ich bin gespannt. Marc, wie ist deine Einschätzung?
Ja, also Hannes hat ja schon sehr viel gesagt und ich finde aus dem auch, was er gesagt hat, man hat sich einen großen Puffer erarbeitet bei Bremen, aber das hatte man schon in der Abstiegssaison damals, wo man kurz so dachte, ja, jetzt haben wir ja quasi 30 Punkte, jetzt ist ja auch mal gut. Und dann ging es echt dahin. Jetzt hat man 3 Pflichtspiele in Folge verloren und ich habe schon das Gefühl, weil Bremen spielt jetzt gegen Hertha und dann gegen Schalke. So. Ich glaube schon, dass das 2 Spiele sind, wo Bremen Druck hat, weil die jetzt gucken müssen, entweder geht's quasi mit der U-Bahn genau in die andere Richtung, ne, dass man jetzt tatsächlich schauen muss, dass man nicht in so eine Mini-Krise gerät, oder aber man sagt, okay, das waren jetzt 2 Spiele und wenn man gegen Hertha und Schalke jetzt, sag ich mal, 4 Punkte holt, dann sind wir wieder genau da, wo wir eigentlich auch davor waren. Das heißt, diese Spiele haben schon da liegt was in der Luft, finde ich, so für Bremen und das ist nicht ohne Druck. Und für Hertha, also ich hatte ja auch in der WhatsApp-Gruppe mal die Rechnung aufgemacht, Hertha hat jetzt noch genau auch dementsprechend 4 Spiele, ne, gegen Bremen, Bayern, Stuttgart, Köln. Und ich glaube, wenn Hertha aus den Spielen 5 Punkte holt, kann man zufrieden sein. 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, das wäre gut, finde ich. Auch mit dem bisherigen Punkteschnitt gerechnet. Und ich finde, den Sieg musst du schon gegen Bremen oder Stuttgart holen. Also, würde ich jetzt mal sagen. Klar, Köln mit der Belastung, die sie dann haben durch die europäischen Spiele, auch ein Kandidat. Trotzdem.
Verstehe nicht, warum du die beinahe rausnimmst.
Ja gut, Dodi, das wird die Geschichte wieder des Spiels sein. Er hat ja schon mal vor 12 Jahren
genau.
für Düsseldorf.
Genau. So. Deswegen ist der Bundesliga, also deswegen ist er jetzt immer noch in der ersten Liga. Nein, also jetzt sehen wir ja, was er kann. Aber so. Das war so der Aufruf.
Genau, nee, also um es kurz zu machen, ich glaube, Hertha hat fast ein bisschen weniger Druck als Bremen, weil Bremen jetzt eben, wie gesagt, 3 Spiele in Folge verloren hat und Hertha jetzt zumindest diesen Brustlöser hatte und ein bisschen befreiter vielleicht durch die Woche geht. Und deswegen glaube ich, dass Hertha ein umkämpftes, das wird so ein Spiel, wo neutrale Zuschauer sagen, so, sag mal, warum feierten ihr eure Mannschaften eigentlich? Das war nicht geil. So. Ich glaube, die werden sich schon neutralisieren, wird intensiv, aber wird nicht spielerisch schön. Und Hertha gewinnt das 1-0.
Also ich höre diese unsägliche Tröte da wieder tröten, diese Schiffshupe oder was das ist. Das ist leider immer in Bremen so, habe ich das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine sehr attraktive Partie wird, dass wir uns aber hier nicht diesen Sieg holen, sondern eher mit einem 2-2 oder so nach Hause gehen, weil Konga wird auch wieder treffen. Das war jetzt der Brustlöser für ihn und der wird jetzt treffen.
Ich guck gerade nach. Ich war schon mal in Bremen vor
einigen
Jahren. Krass. Also bei Hertha-Bremen-Spiel, nicht generell in Bremen, da war ich jetzt schon zweimal. Ich meinte bei einem Hertha-Bremen-Spiel. Und zwar war das ein 3-3.
Ja, siehst du?
Im Januar 2016.
Da hat er den Sieg, glaube ich, auch aus der Hand gegeben, ne? Da sind wir nicht zurückgekommen oder so.
Ja, pass auf. Wer könnte mir noch irgendeinen Torschützen von diesem Spiel nennen?
Im Zweifel Davy Selke? Keine Ahnung.
Nein. Ich glaube, Davy Selke hat 2016 gar nicht weiter gespielt. Der ist schon 6 Jahre da. Nee. Und zwar, ich nenne jetzt einfach mal chronologisch die Torschützen, ja. 1-0, Darida. Das war, glaube ich, so ein richtig schöner Distanzhammer. Plattenhardt in der 41. zum 2-0. Bartels verkürzt auf 1-2. Kalou stellt auf 3-1.
Dann
und in der 75. und 77. kommt Claudio Pizarro.
Krass. Pizza, ey, Wahnsinn.
Eigentlich hat da noch blau-weiß getragen.
Meine Erinnerung war, das war 2004 im Olympiastadion.
Meine Erinnerung.
Pizarro für Bremen.
1973.
Pizarro. Mein Vater, Grüße gehen raus, es war 0-0 bis zur 81. Minute, als Charisteas für Bremen das 1-0 schafft.
Oh, das ist ein Name, der löst was aus. Das Wunder von Athen.
Übrigens, in der 68. Minute Einwechslung von Freddy Bobic für Oliver Schröner und in der 75. Wichenjarik Fernando Rafael.
Hammer.
Und ja, und dann mein Vater meinte, Marcelino hat auch noch gekickt. Und dann meinte er, ja komm, wir gehen schon mal früher, ne? Kriegen wir die Bahn nicht, hat er öfter gemacht. Klassiker. Und dann laufen wir raus und laufen gerade an der Ostkurve, an dem Mutter geht's vorbei. Und ich sehe nur einen Typ mit einer riesigen Fahne wieder reinrennen, weil Alexander Mattlung das 1-1 geköpft hat in der 92.
Boah, Mattlung Minute. Mattlung war so ein 5-Tore-Innenverteidiger.
Ja. Tatsache.
Aber das war halt auch ein geiles Mittelfeld, ne? Baştürk, Gilberto, Marcelinho.
Das hat richtig geschmeckt. Alexander Mattlung ist übrigens so ein Spieler, wir driften jetzt nochmal zum Ende kurz ab, bei dem ich immer wieder mir denke, bitte, bis wann hat der tatsächlich Profifußball gespielt? Und zwar hat der bis 2017 noch für Fortuna Düsseldorf gespielt.
Krass.
Der hat vor 5 Jahren seine Karriere beendet.
Ja. Absurd. Der kann. So,
11 Tore hat er geschossen für Hertha. Fast so viel wie Davy Selke. In weniger so, Spielen.
Bevor es jetzt hier komplett ausartet, ich habe Hunger, Jungs. Wir machen hier an der Stelle, glaube ich, jetzt einfach mal Schluss. Wir glauben, wir holen was
am Freitag. Ich habe Song.
Ich glaube, wir haben beide den gleichen Song. Aber ja,
okay.
Du kannst ihn ankündigen gerne.
Ich wollte gerade sagen, ich habe hier seit 100 Jahren keinen Song mehr auf die Playlist geworfen. Machen wir das jetzt?
Ja, gerne. Direkt. Mach's jetzt.
Na gut, okay.
Niklas war erst vor kurzem dran. Der nächste Mal wieder.
Ja. Hertha hat ja auch durchaus musikalische Fans, muss man sagen. Ne? Frank Zander.
Harry,
ich hatte kurz überlegt, wie hieß er nochmal
genau? Harris heißt er.
Der Typ mit dem Nankang-Song.
Scheiße.
Wie hieß der Rapper nochmal? Scheiße, jetzt habe ich hier... Louvre 47, oder? Heißt ja. Er?
Luciano ist so auch ein Fan.
Wer?
Luciano?
Luciano
heißt der für mich. Ich höre den nicht.
Luciano und Lucio. Luciano. Wer kennt nicht den legendären Bayern-Verteidiger Lucio?
Ach komm jetzt, ihr Jungspunde, ey, wieder mit eurem Rap. Ja.
Ihr wieder mit eurem Rap. Kapital Patrick gerne auch mal ein Hertha-Trikot. So, aber es gibt natürlich den berühmtesten aller Hertha-Fans, was die Musikebene betrifft, Peter Fox. So, und ein gewisser Peter Fox hat vor 14 Jahren, was mich auch komplett aus der Bahn geworfen hat, das Album Stadtaffe veröffentlicht und ist jetzt zurück mit seiner jetzt Debütsingle dann wieder, ich klinge wie so ein Viva-Moderator, auf der 1 gechartet. Nein, mit Ines zusammen, der Song Zukunft Pink ist jetzt der erste Song vom dann irgendwann kommenden Album. Ich muss sagen, vibet komplett. Fühl den Song extrem, wird auch mit jedem Mal hören besser, wie ich finde. Ballert. Und als Hertaner, als Berliner, kommt er natürlich auf die Playlist.
Ja, Mann, ich glaube, der...
Und ist eine Anlehnung an und die legendären pinken Trikots von Hertha.
So, wollte ich nämlich auch noch sagen. Und der wird jetzt schon safe bei meinem Jahresrückblick auf Platz 1 landen, weil ich habe den wohl schon in den letzten Tagen schon 30 Mal gehört oder so. Also richtig.
Ja, same.
Ja, also das kommt auf die Playlist für die nächste Auswärtsfahrt am Freitag nach Bremen. Da
bin ich am Start.
Wunderbar.
Sehr gut. Niklas, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Gerne. Dass es dann jetzt auch alles noch technisch Gott sei Dank funktioniert hat. Marc, auch dir wieder vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder.
Yes.
Und besprechen dann das Spiel am Freitag, weil wir werden auf jeden Fall auch erst am Montag aufnehmen, weil du ja bis Sonntag, glaube ich, in Bremen bist. Das heißt, vom Montag wird es auf keinen Fall was. Generell, Leute, weil auch immer mal wieder die Frage kommt, wann nehmt ihr denn auf, heute Morgen, wie auch immer. Generell ist der Termin Montagabend 18 Uhr. Manchmal wird es früher, später wird es eigentlich nie. Weil dann sagen wir uns auch, ja, Dienstag ist auch schon wieder irgendwie die halbe Woche rum. Dann können wir es auch bleiben lassen. Also wenn's Montag nicht ist, dann ist es meistens früher, aber Montagabend dann auf jeden Fall.
So ist es.
Gut, dann gehabt euch wohl. Hau he und bis nächste Woche. Ciao.
Haut rein. Ciao. We'll be right back.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.